Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Guten Morgen allerseits. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer. Und wir fragen, wie geht es der deutschen Sprache? Gut, sagen die einen, weil sie sich wandelt, immer wieder Neues aufnimmt. Schlecht, sagen die anderen, weil sie ihre Seele verliert in ein wildes Mischmasch aus Anglizismen, Gendersternchen und schrägen Neuschöpfungen. Was sagen Sie? Heute am Tag der deutschen Sprache, ausgerufen vom Verein der deutschen Sprache, wollen wir wissen, wie viel Erneuerung braucht unsere Sprache überhaupt? 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir wissen ja, dass gesprochene Sprache und geschriebene Sprache oft sehr unterschiedlich sind, auch von der Wahrnehmung her. Also, wie gesagt, Sie können beides tun. Es soll uns darum gehen, wie viel Erneuerung die deutsche Sprache braucht, wie viel Sprachvielfalt oder haben Sie eher Angst vor einem Sprachverfall? Das alles wollen wir besprechen, unter anderem mit Ulrike Dresner, Schriftstellerin und Professorin am Leipziger Literaturinstitut und jetzt bei uns hier. Schönen guten Morgen, Frau Dresner.
Guten Morgen.
Und Murtaza Akbar, er ist der Kommunikationstrainer, Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur, gebürtiger Frankfurt-Mainer. Und mit uns auch verbunden. Schönen guten Morgen, Herr Akbar, nach Frankfurt.
Ich grüße Sie aus Frankfurt nach Berlin und natürlich an alle Hörerinnen und Hörer.
Wir freuen uns auf diese nächsten zwei Stunden und wollen über auch Ihre Perspektiven reden auf die deutsche Sprache, Ihre Erfahrungen. Der eine also als Kommunikationstrainer, die andere als Künstlerin, als Schriftstellerin. Ulrike Dresner, an Sie vielleicht zunächst die Frage. Das Gendersternchen ist ja zum Beispiel eines der Themen, was in den letzten Monaten, Jahren immer wieder diskutiert wird, geschlechtergerechte Sprache. Wie kann man also Mann und Frau und auch diverse Geschlechter berücksichtigen in der deutschen Sprache? Was haben eigentlich Frauen vom Gendersternchen?
Wer sind Frauen, müsste man da eigentlich zurückfragen. Sie haben das eben so schön anmoderiert, alle diversen Geschlechter. Und deswegen gefällt mir dieses Gendersternchen eigentlich gut. Hätten Sie mich vor 20 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, niemals. Und vor 10 Jahren auch immer noch. Aber nachdem ich so oft gegen diese gläserne Decke gestoßen bin, glaube ich, dass wir sprachlich Zeichen setzen müssen, und zwar inklusive Zeichen, und mache mit großer Freude das Sternchen in Wörter hinein, manchmal auch an einem anderen Ort als direkt am Ende, und freue mich über die Beweglichkeit der Sprache.
Das heißt, Sie nutzen das schriftlich und mündlich, das Sternchen?
Ja.
Ne? Wie klingt das dann bei Ihnen? Haben Sie ein Beispiel? SchriftstellerInnen wäre das dann? Oder?
SchriftstellerInnen. Genau. Also ich mache das relativ wenig, aber manchmal sagen ja Leute, sie könnten das nicht aussprechen. Wenn sie ein bisschen Englisch können oder wenn sie das Wort Theater aussprechen können, dann machen sie nämlich auch diesen Kehlkopfverschlusslaut, den man da braucht. Dann können sie es. Also man muss das ja nicht überbetonen.
Machen Sie das bei jeder Gelegenheit, auch im privaten Rahmen?
Auf jeden Fall. Ich habe eine 14-jährige Tochter, für die ist das ein großes Thema, und die ist da sehr wach. Und das finde ich auch ganz gut und möchte ich fördern.
Die macht das auch?
Oder? Muss ich mal schauen. Die redet meistens Englisch mit mir. Deswegen fällt das nicht so auf.
Sie waren ja auch eine Weile in England, ne? Und Sie schreiben ja zum Teil auch Bücher auf Englisch. Also Sie sind ja wirklich da mehrsprachig unterwegs. Sie haben ja gerade erst vor einer Viertelstunde Ihren neuen Roman besprochen hier bei uns über Kurt Schwitters, den Sie auf Englisch geschrieben haben. Die Engländer haben es, glaube ich, ein bisschen einfacher, was die Geschlechtergerechtigkeit angeht in der Sprache, ne?
Ja, die haben einfach eine vollkommen andere Struktur. Wissen wir ja alle. Es ist schön, einfach Englisch zu lernen, weil die ganzen Endungen, die unterscheiden, weggefallen sind. Und the ist einfach männlich, weiblich, Neutrum, und die Adjektive sind auch immer alle gleich. Und da kann man natürlich irgendwie the Chancellor sagen und hat überhaupt nicht die Frage, ob das jetzt Kanzler oder Kanzlerin heißen soll. Gibt's eben nicht. Fertig.
Also ein bisschen einfacher. Auch Kleinschreibung, ne, im Englischen macht's auch oft einfacher.
Ja, und mein Kind zum Beispiel schreibt, seitdem wir in England waren, alles klein, weil sie überhaupt nicht mehr einsieht, warum das im Deutschen anders sein sollte. Und wenn man dann in die
Sprache... So wie Brecht.
Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber wenn man in die Sprachgeschichte schaut, sieht man ja, das sind alles Erfindungen, historische Erfindungen, die wurden irgendwann mal eingeführt, weil das irgendwie die Lesbarkeit fördern sollte. Aber ob man daran festhalten muss, das wäre ja tatsächlich die Frage.
Und nochmal kurz zurück zum Gendersternchen, weil das ja durchaus auch spaltet in der Wahrnehmung. Ja. Also ist ja die Debatte darüber, sozusagen das grammatische Geschlecht auf der einen Seite und das natürliche Geschlecht auf der anderen Seite, dass das nicht immer zusammenzubringen ist.
Ja, ich fand immer spannend in den europäischen Sprachen. Wir sagen die Sonne, der Mond, die romanischen Sprachen sagen das anders. Ist ja auch schwierig mit dem natürlichen
La Luna,
Geschlecht.
Ne?
Ja, genau. Mhm. Und das macht ja aber auch gar nichts, weil wir das grammatisch dann nicht wahrnehmen. Es geht ja vor allen Dingen um die Zusprechungen von Funktionen, also Lehrer, Lehrerinnen, Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, glaube ich, ist ein, oder Manager und Managerin, genau die Bereiche, in denen einfach traditionellerweise eine männliche große Dominanz herrschte, da ist es, glaube ich, sinnvoll, dieses Sternchen einzuführen, um genau diese Frage der Geschlechtlichkeit und der Verteilung von Macht und Geld über geschlechtliche Differenzkriterien, um die zu thematisieren, weil diese Frage die ganze Zeit eine Rolle spielt, nur eben immer unter dem Deckel gehalten wurde. Wir brauchen ja nur die Statistik ansehen, wie die Pay Gap in Deutschland aussieht. Und dann wissen wir, was da unsichtbar wirksam wird. Und ich glaube daran, dass man Gesellschaften verändern kann, indem man Ungerechtigkeiten zum Beispiel benennt. Und dazu gehört für mich das Gender-Sternchen.
Das ist die große Frage tatsächlich. Kann Sprache Gesellschaft verändern? Und wenn ja, wie?
Sprachen haben immer wieder Gesellschaft verändert. Wir verändern sie auch dauernd, weil wir mit Sprache, auch wenn wir zum Beispiel daran denken, welche Wörter zu den Unwörtern des Jahres gewählt werden, wir bezeichnen nicht nur irgendetwas neutral mit Sprache, sondern sehr häufig drückt eben Sprache auch eine Wertung aus. Es macht einen Unterschied, ob wir Flüchtlinge oder Geflüchtete oder Flüchtende sagen. Wir bezeichnen ja auch Menschen in verschiedenen Lebenszuständen. Und ich bin Schriftstellerin. Ich habe vielfach die Erfahrung gemacht, sowohl an mir selbst als auch in meinem Berufsleben, dass Sprache Wahrnehmung beeinflusst und Denken verändert. Und das heißt automatisch, dass wir mit Sprache auch Wirklichkeit verändern können.
Das ist ein hoher Anspruch, ne, an die Sprache. Ist das nicht manchmal zu hoch, zu viel?
Ich glaube, das wäre höchstens so, wenn man denkt, und da fände ich es auch sehr bedenklich, wenn irgendeine Instanz auftauchen würde, die dann meint, ich mache Sprache so und so, denn dann beginnt die Manipulation. Das, den Prozess, den ich beschrieben habe, ich glaube, das ist ein ganz grundlegender sprachlicher Prozess. Deswegen haben Menschen Sprache. Unsere Wirklichkeiten haben sich ständig verändert. Wir leben ja auch alle in verschiedenen Wirklichkeiten. Und Sprache ist ein Instrumentarium, diese Wirklichkeiten zu kommunizieren, zu besprechen, wie man sie wahrgenommen hat und eben auch zu besprechen, wie man sie sich wieder erzählt. Unsere Identität ist ja auch nichts Festes, sondern immer eine Geschichte, die wir uns erzählen.
Es geht beim Gendersternchen ja, oder überhaupt bei geschlechtergerechter Sprache, ja nicht nur um die Geschlechter Mann und Frau, sondern eben auch diverse, die Sprache ja oft nicht benennen konnte oder lange nicht benennen konnte, ne?
Ja, genau. Also man kann ja dann auch sein Instrumentarium schärfen und sehen, warum lebten wir in einer binären Welt. Das sind ja auch wiederum Erfindungen. Im Mittelalter sah das zum Beispiel anders aus. Da gab es eine ganz andere Offenheit dafür oder in der griechischen Antike. Und dann kann man ja auch hinter so etwas zurückgehen und nochmal öffnen und sagen, wie setzen wir eigentlich die Vielfalt dessen, was wir wahrnehmen, tatsächlich um? Ich finde immer frappant, wie viele Gerüche und Geschmäcker man wahrnimmt und wie wenig Wörter wir eigentlich dafür haben. Ja, oft ist die Wirklichkeit reicher als die Sprache, die wir haben, die wir brauchen. Und da manchmal nachzujustieren und Sprache reicher zu machen, ist doch eigentlich eine tolle Sache, dass das passiert.
Murtaza Akbar, Sie nutzen ja als Kommunikationstrainer auch die Macht der Sprache oder wissen zumindest von ihr, gerade im wirtschaftlichen Bereich. Sie trainieren, glaube ich, vom DAX-Vorstand bis zum Auszubildenden viele verschiedene Menschen und nennen sich selber Sprachoptimist. Was ist das?
Ja, das ist eine ganz bewusste Abgrenzung von Sprachhütern und Sprachbewahrern. Und hier jetzt mal die maskuline Form. Ja. Und zwar sind das die Menschen, die versuchen, die Sprache festzuhalten. Ja. So haben wir gesprochen und so wollen wir weiterhin sprechen, aber das funktioniert nicht, weil die Sprache genauso lebendig ist wie wir Menschen, weil sie vielfältiger wird, so wie unsere Gesellschaft auch, und wir können die Sprache nicht festhalten. Und ich möchte damit mich ganz bewusst abgrenzen und ich finde den deutschen Wortschatz wundervoll. Und wir haben so eine reichhaltige Fülle von Wörtern, Worten oder Wörtern, beides möglich, die wir nutzen können. Und lasst sie uns wertschätzend nutzen. Und das ist eine der wichtigen Botschaften, ob ich jetzt mit Auszubildenden oder vor allem Studierenden spreche oder mit dem Vorstand. Wertschätzende Kommunikation, wertschätzende Wortwahl. Das ist das Entscheidende.
Heißt wertschätzend
Empathie,
auch inklusiv.
Da gehört eine ganze Menge dazu.
Ja, heißt wertschätzend auch inklusiv. Wir haben ja gerade darüber gesprochen mit Ulrike Dresner, darüber, ja, dass sich da verschiedene auch Gruppen auch wiederfinden in der deutschen Sprache. Wie wichtig ist das?
Ja, also neben dem Gender-Sternchen gibt es ja jetzt auch eine neue Regelung, beziehungsweise ist jetzt schon länger aktuell, dass wir beispielsweise bei Stellenanzeigen in Klammern das M-W-D für divers haben. Wir beispielsweise, wenn wir in Stellenanzeigen schreiben für Unternehmen, wenn wir beraten, stellen das W an den Anfang. W-M-divers. Und das ist eine Anordnung, die finde ich gut. Gender-Sternchen zeigt auch eine Vielfalt und zeigt auch, wie modern und demokratisch unsere Gesellschaft ist, wenn wir sowas anwenden können. Wir haben darüber hinaus natürlich neben dem Gender-Sternchen auch Doppelpunkt, Unterstrich oder die Form Mitarbeitende, Studierende. Und hier zeigt sich auch eine Vielfalt. Ich finde eine Anordnung schwierig, aber die Anwendung schön.
Anordnung, da denkt man gleich irgendwie an französische Sprachpolitik, ne, Rieke Dresner, oder? Da wird es ja wirklich zum Teil politisch verordnet. Ist sowas eine Option auch für Deutschland?
Ich finde nicht. Ich war immer froh, dass wir keine Akademie haben, wie in Frankreich, die dann festlegt, das Wort Computer darf es nicht geben. Es muss grundfranzösisch bleiben und Ordinateur heißen. Das ist ja einfach, wenn man es übersetzt, der Rechner. Das haben wir auch und wir haben beides. Und ich finde es nach den Ideologieerfahrungen, die gerade auch mit der deutschen Sprache betrieben wurden und eingebläut wurden, finde ich es erleichternd und richtig, dass wir keine Sprachzensur in diesem Land haben. Ich halte sie langfristig auch für sinnlos, denn Sprache besteht aus so viel mehr als nur Substantiven oder Verben und den semantischen Bedeutungen. Wie Sprache, das Wesentliche ist ja, wie Sprache wirklich gebraucht wird. Da stimme ich Herrn Akbar vollkommen zu. Es geht um den Respekt, die Differenzierung, die Möglichkeiten, die Sprache bietet. Man darf aber auch mal sozusagen prinzipiell etwas anderes tun, man darf auch mal schimpfen. Das alles darf fluchen. Gar nicht verboten werden. Ja, fluchen, alles mögliche, verschiedene Sprachen wechseln. Wenn wir uns den Alltag anschauen, dann ist es doch eigentlich so, dass immer weniger Menschen in nur einer Sprache leben.
Ja, das kommt noch hinzu, natürlich die Mehrsprachigkeit. Und dieser Begriff des Sprachoptimisten, der gefällt mir irgendwie sehr gut, Murtaza Akbar, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe, glaube ich, zwei SprachoptimistInnen in diesem Fall hier bei uns in der Sendung, Rieke Dresner nämlich und Murtaza Akbar. Aber es muss doch auch Momente geben, vielleicht Herr Akbar an Sie, wo Sie die Augen verdrehen bei irgendwelchen Begriffen oder irgendwelchen Sprachformen, wo Sie denken, ach nee, Kinder. Das muss doch jetzt nicht sein.
Oh Gott, ja, da gibt's viel.
Haben Sie ein Beispiel für uns?
Also da gibt's so viele. Ja, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Also wir haben unglaublich viele Metaphern oder Redewendungen, die schwierig sind. Ja, ich muss Ihnen den Zahn ziehen, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Oder es gibt sogar sowas wie, das ist wie ein totgeborenes Kind. Wer möchte das sagen? Also beispielsweise ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich mit dem Kunden spreche, dann sagen die anderen manchmal, da in die Tüte gesprochen. Das verwende ich nicht. Also damit werte ich ja meine eigene Sprache und meine eigenen Empfehlungen ab. Ich sage dann gerne mal ins Blaue hineingesprochen. Und eine Kundin hat mich da angesprochen, hat gesagt, die anderen sagen immer in die Tüte gesprochen. Ja, also da gibt es eine ganze Menge von negativen Begriffen. Und da müssen wir vorsichtig sein. Und einfach auch ein bisschen sensibler. Ja.
Ich sehe das ein bisschen anders. Mhm. Also ich finde, dass gerade solche Beispiele, Sprichwörter, Redewendungen, auch wie etwas wie die Katze aus dem Sack lassen, das verstehen wir manchmal gar nicht mehr, wo das hergekommen ist. Das kommt aus bestimmten Lebensumständen. Entschuldigung, das ist historisch gewachsen. Da steckt immer auch Wissen und Spracherfahrung drin, Lebenserfahrung, die Spracherfahrung geworden ist. Ich finde eigentlich, dass jede Sprache hat daher einen ganz anderen Schatz, einen Thesaurus tatsächlich, von Wissen gespeichert, aus dem man auswählen kann. Und da setzt der Moment ein, wo man sich denkt, gut, dann wähle ich aus, wenn ich sensibel spreche. Ich bin vor kurzem vom Fahrrad gefallen und auf die Nase gestürzt und jetzt verstehe ich endlich, was es heißt, auf die Nase zu fallen. Ja, wie höllisch weh das tut. Also oft ist da einfach wirklich auch Körperwissen drin abgespeichert und es ist schön, dass es da ist. Ich wähle aus, ich zucke selbst immer zusammen bei der Redewendung in 1994 zum Beispiel. Ja, für mich heißt das immer noch im Jahr 1994.
Aus dem Englischen,
das ist ein Anglizismus. Ne? Irgendwann ist das in die Sprache eingewandert. Ich glaube, ich werde mich da nie dran gewöhnen, aber es ist so.
Sprache verändert sich. Und das gerade, weil Sie auch beide Sprachen sehr gut können, ne? Also dann fällt es vielleicht noch stärker auf. Ne?
Ja, das mag manchmal sein, aber das ist ja kein Grund. Und ich habe ja viel historische Sprachen auch gelernt, Mittelhochdeutsch und Altenglisch und so. Und wenn man das alles mal gesehen hat, dann weiß man eines, Sprachen verändern sich und das ist gut so, weil sie damit die Möglichkeit von anderem Ausdruck und eröffnen und die Möglichkeit geben, auf die sich verändernde Welt auch umsetzend zu reagieren, nicht nur passiv zu sein, sondern auch aktiv zu werden.
Apropos Anglizismen, das ist ja wirklich ein weit verbreitetes Phänomen seit langer Zeit. Herr Akbar, ich höre Sie schon, lachen. Da gibt
Vielleicht
es ja,
kann ich noch ein Wort zu den Redewendungen sagen,
gerne.
Kurz mal einhaken. Ich bin ja zeitgenössische Sprache ist ja mein Thema, seit den 80ern beschäftige ich mich damit. Und bei den Redewendungen, vielleicht da ein Beispiel, das wir hatten, mir ist unglaublich wichtig, wenn wir miteinander kommunizieren, Empathie. Und das wird, ich überspitze es mal formulierend, das in unserer Selfie-Gesellschaft immer schwieriger. Und ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, warum wir auf Redewendungen achten sollten. Wir sind ja nicht allein auf der Welt. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat mit einem Kunden kommuniziert und dessen Frau war zu dem Zeitpunkt schwanger. Hochschwanger. Und der hat die Redewendung verwendet, das können wir nicht machen, dieses Projekt ist ja wie ein totgeborenes Kind. Abgesehen davon, dass ich diese Redewendung nie verwenden würde, ist sie in diesem Zusammenhang, er war da ein bisschen gedankenlos, ich denke für alle nachvollziehbar schlecht. Und dann müssen wir deswegen, sage ich, Empathie, natürlich nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, da können wir gar nicht mehr anfangen zu sprechen, aber so ein bisschen auf den anderen zu achten, einzugehen und nicht immer von sich selbst auszugehen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist so ein Wert, der mir ein bisschen verloren geht. Ich bin Sprachoptimist, so heißt auch meine Kolumne, daher kommt es eigentlich auch. Aber das ist ein Wert, der mir ein bisschen verloren geht.
Geht Ihnen das ähnlich? Dann rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie viel Erneuerung braucht unsere Sprache? Wir haben schon über Geschlechtergerechtigkeit gesprochen. Anglizismen haben wir kurz angeschnitten. Es geht aber auch um Abkürzungen natürlich, die im Zeitalter der sozialen Medien und von WhatsApp sowieso sich sehr weit verbreiten. Jugendsprache, auch die jüngeren Damen und Herren, sehr gerne anrufen und vielleicht von dem erzählen, was ihr so im Alltag verwendet. 0800 2254 2254 und am Telefon ist Katrin Böckelmann aus Hamburg. Moin, moin.
Guten Morgen. Ja, ich hatte mich eben schon geäußert, aber jetzt muss ich das nochmal wiederholen. Also ich bedauere, ich bin 83 Jahre alt und ich bedauere eigentlich, dass die deutsche Sprache durch die Anglifizierung, deswegen spreche ich das auch nochmal an, untergeht in vielen Bereichen, weil diese Durchmischung führt dazu, dass viele Jugendliche praktisch diese Anglifizierung anwenden durch die Computerwelt und so weiter und dadurch die Differenzierung in der deutschen Sprache, die unglaublich vielfältig ist, sozusagen verlernen. Ich habe im Nahen Osten erlebt, aber auch in Asien, dass dort die Menschen freiwillig zum Goethe-Institut gehen, um die Sprache Deutsch zu lernen und sagen, diese Sprache ist so reich und so differenziert und dann kommen sie nach Europa und sagen, es kann ja nicht sein, wir haben gutes Deutsch gelernt und hier können wir das gar nicht sozusagen anwenden, weil es alles durch Englisch durchmischt ist. Und ich selbst finde also, wenn man die deutsche Dichtung nimmt, der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart, dann bedauere ich diese Anglifizierung und meine, dass da eigentlich etwas geschehen muss.
Haben Sie da konkrete Beispiele auch von Begrifflichkeiten, die Sie stellen?
Ja, konkrete Beispiele, jede Menge, weil ich bin Sozialpädagogin und habe mit dem Jugendkultur praktisch zu tun und sehe das da besonders schlimm, dass die
Nennen Sie uns mal ein Beispiel, also von Begriffen, die Sie besonders stören im Alltag.
Also im Moment fällt mir keins ein, weil ich jetzt ziemlich aufgeregt bin. Ich bin noch nie am Telefon gewesen, ich habe mich selten in solche Sendungen eingeschaltet und ich kann das jetzt nicht konkret machen. Da müsste ich Ihnen einen neuen Duden vorlegen. Ich habe damals schon gesagt, als ich damit anfing, ich müsste einen neuen Duden erfinden, um die Jugendsprache sozusagen der deutschen Bevölkerung bekannt zu machen, weil die ist nicht mehr deutsch.
Ich lebe in einem
sozialen Brennpunkt, in einem Viertel in Hamburg, wo das soziale Brennpunkt ist, also mit einer ausländischen Durchmischung. Ich selbst freue mich persönlich über die Durchmischung mit fremden Völkern und Menschen, aber die Sprache, die die Jugendlichen sprechen, ist also unterentwickelt. Und das schaffen auch die Lehrer nicht.
Ich reiche das mal weiter an die Runde, Mutter
ja.
Sagbar.
Sie haben sich gerne. Gemeldet. Also wir müssen da unterscheiden. Erstmal, dass wenn Sie im sozialen Brennpunkt leben, beziehungsweise da gehe ich auch ab und zu und halte Vorträge in den Schulen, dann wird da auch von Kiezdeutsch gesprochen. Das ist vielleicht ein anderer. Vielleicht kommen wir da auch noch mal dazu. Aber erstmal zu dem Thema Anglizismus. Ich bin ja jetzt auch Dozent. Achtung, jetzt wird's sehr englisch im Studiengang Online-Kommunikation an der Hochschule in Darmstadt. Seit 6 Jahren gibt es diesen Studiengang. Ich bin seit Anbeginn dabei und ich bin ein großer Fan der jungen Generation, die, auch hier gibt es einige Anglizismen, Digital Natives, die mit dem Smartphone aufgewachsen sind, an der Hand, angenäht, sage ich dann immer. Und im Studiengang, wenn wir jetzt mal davon sprechen, das sind die Kommunikationsexpertinnen und Experten der Gegenwart und der Zukunft. Und die Kurse und die Lehrveranstaltungen heißen Online-Marketing, Social Media, Blog, Content-Strategie etc. Wenn wir zwar von den Anglizismen sprechen, da gibt es eine ganze Reihe, die wir täglich verwenden. Okay, wir haben Anglizismen erfunden, Handy oder Service, Airbag. Und es gibt auch welche, mit denen ich leben kann, To-Do-Liste. Aber ich sage, Anglizismen sind okay, Anglizismus in Maßen. In Maßen. Also wenn ich jetzt anfange mit Vintage-Möbel oder Voting oder was ich letztens im Fernsehen gesehen habe, sie müssen nicht mehr für diese Dame angerufen, sie ist gesaved. Ja. Da finde ich das auch ein bisschen zu viel. Ja. Wir haben auch eine Menge Studien dazu gemacht, wie DAX-Konzerne kommunizieren auf ihren Webseiten. Webseite, auch wieder ein englisch-deutscher Begriff. Da sind viele Anglizismen in Englisch dabei, aber wir sollten keine Sorge um die deutsche Sprache haben.
Ulrike Dreisner, wie geht es Ihnen mit Anglizismen? Sie sind ja jemand, der auch zum Beispiel zwischen England und Deutschland pendelt, auch in England gelebt hat, in Oxford an der Uni war.
Ja, ich möchte gerne mit Frau Böckelmann da auch nochmal ins Gespräch kommen, weil ich ihren Ansatz sehr gut verstehen kann. Und Schriftstellerin ist mir ja jetzt gar nicht nur an irgendwie so einer Reinheit der Sprache gelegen. Das gibt es für mich nicht, Reinheit in großen Anführungszeichen, aber ich mache mir natürlich auch Gedanken darum, wie differenziert wird Sprache gebraucht, wie halten wir Sprache in ihrer Vielfalt, auch in ihrer möglichen Komplexität lebendig. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade durch die Bevölkerung hindurch dann einfach auch das Lesen aufrecht zu erhalten und die Jugendsprache, das ist ein altes Phänomen, Jugendsprache muss anders sein, Jugendsprache ändert sich ständig und vielleicht sollte man noch eines mit erwägen, woher kommt das Ganze? Ich selbst schließe mich da ein, ich konsumiere sozusagen oder nehme auf sehr viele Lieder, Popsongs natürlich, alles Mögliche, auch Filme, Serien auf Englisch. Ich beobachte mein Umfeld und beobachte dort, wie viele Menschen in ihrem Berufsleben tatsächlich doch ständig auch Englisch kommunizieren müssen. Wirtschaftssprache, Naturwissenschaftssprache ist heute Englisch. Und dann kommt es zu einem gar nicht zu vermeidenden und ganz natürlichen und auch begrüßenswerten Phänomen, dass wir in Europa immer hatten, zum Beispiel als Latein die dominante Sprache war und man draußen was anderes gesprochen hat. Die Sprachen vermischen sich.
Aber wo ist die Grenze? Das ist, ich glaube, Frau Böcklemann, wenn ich Sie richtig verstanden habe,
die Grenze wird ausgehandelt.
Für Sie ist die Grenze schon überschritten, oder?
Ja, also wenn ich noch in der Sendung sein
sollte. Ja, da sind Sie, natürlich.
Ja, ist die Grenze für mich insofern überschritten, weil ich beobachte, dass wir praktisch, wenn wir keine Deutschkurse mehr einführen, in diesen Problemvierteln besonders, ne? Ich meine, die Mittelschicht und die Oberschicht hat diese Sprache ja noch, aber das sind ja auch durchschnittlich Abiturienten, aber die Unterschicht, und das ist ja die Masse der Bevölkerung, die hat die Sprache nicht mehr. Ich bin also sehr für eine Aufnahme fremder Begriffe, aber nicht so einseitig. Wenn schon, dann sozusagen international, das wäre für mich dann auch noch eine Alternative. Aber dadurch, dass wir praktisch amerikanisiert worden sind, zum Beispiel könnte man ja auch französische Ausdrücke übernehmen. Aber das geht praktisch unter. Die europäischen Sprachen mit ihrer Vielfalt und ihrer Schönheit, auch Italienisch zum Beispiel und Französisch, aber auch Spanisch, das wird nicht gesprochen. Es ist rein Englisch. Und weil es die internationale Handelssprache ist, habe ich das Gefühl, dass die Jugend, die wächst jetzt mit dieser Durchmischung auf, aber sie kann kein Deutsch mehr. Und das beobachte ich, weil wir mussten wirklich Kurse einrichten für Leute, die noch Weiterbildung machen wollten, die einfach kein Deutsch können. Ich kenne Leute, die in der Gesellschaft Oberschichtenpositionen haben und schreiben mir eine Postkarte und da sind allein auf der Hälfte der Postkarte 6 oder 7 grammatikalische Fehler drin. Das habe ich bei meinen Dozenten auch erlebt und da habe ich mir gesagt, was ist hier los?
Also das
auch
klingt,
bei meinen Dozenten.
Ja, das klingt tatsächlich.
Ich habe studiert. Ich habe mit meinen Dozenten Diskussionen gehabt über Anmerkungen zu meinen wissenschaftlichen Arbeiten, die also im falschen Deutsch geschrieben wurden.
Das klingt nach einer.
Das kann doch nicht sein.
Ja, Frau Dresner, ich habe die Frage von falschem und richtigem Deutsch. Vielleicht sollten wir das nochmal versuchen zu klären.
Ja, ich denke, da gibt es immer nur Leitlinien, Vorstellungen, Ideen, die sich aber eben auch, was die grammatischen Regeln angeht, verändern. Ich habe ja vorhin schon ein Beispiel genannt, das gefällt mir nicht, es hat sich aber verändert. Das heißt jetzt eben in 1989. Im Endeffekt kann ich damit leben. Aber ich verstehe das, was wir hier diskutieren, eigentlich als einen Anstoß darüber nachzudenken, was Sprachpflege, was das heißen könnte. Wir pflegen ja auch andere Kulturgüter und das sollten wir natürlich auch mit Sprache tun.
Was ist denn gutes Deutsch? Kann man das definieren? Was ist gutes Deutsch?
Lesen Sie Gedichte, lesen Sie Literatur. Ein gutes Deutsch ist natürlich nicht eines. Es gibt gar nicht ein Deutsch. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Schichten, Sprachweisen, historische Formen, regionale Formen. Und da damit umgehen zu können, das aufzunehmen,
wie schlimm die Schönheit sind Fehler? Zu hören. Wie schlimm sind grammatische Fehler zum Beispiel?
Ich korrigiere bei meiner Tochter grammatische Fehler, natürlich. Und ich möchte nicht, dass sie einfach grammatische Strukturen des Englischen ins Deutsche überträgt. Das wird sie aber trotzdem weiterhin tun. Da bin ich älter als sie. Das ist alles nicht schlimm. Es geht doch eigentlich andersrum, um die Frage, womit, was nützt uns? Womit gewinnen wir etwas? Und wenn wir wirklich das Englische aufnehmen, und das ist die vokabelreichste Sprache der Welt, zumindest Europas, bin ich mir der Welt jetzt nicht ganz sicher, dann können wir ja eigentlich Differenzierung hinzulernen. Das Wort cool zum Beispiel ist inzwischen, wo ist das noch ein englisches Wort? Das wird seit 20 Jahren benutzt, es hat sich überall ausgebreitet. Das war irgendwann mal Englisch, aber das was soll diese Zuschreibung, diese Herkunftszuschreibung?
Karin Böckelmann, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und ja, für Ihren Erfahrungsbericht. Und viele Grüße nach Hamburg.
Ja, danke.
Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie viel Erneuerung braucht unsere Sprache? Haben Sie vielleicht ja auch in den letzten Monaten in der Corona-Zeit bestimmte Begriffe gelernt, die Sie passend finden oder die Sie stören? Rufen Sie uns an. Offenbar eine kleine Reminiszenz an die gestrige Nacht. Hard Liquor war das, Thomas Dibdahl. Ein sehr gechillter Song, würde ich sagen, Ulrike Dresner, oder?
Ja.
Darf man das so sagen, gechillt?
Ja, man konnte sich gut dabei entspannen beim Hard Liquor.
Da haben wir schon, haben wir auch schon wieder. Also erstens ein Bezug auf gestrige Feierlichkeiten und zweitens natürlich schon wieder ein Anglizismus, Murtaza Akbar. Also chillen, ist das okay?
Warum ist das ein Anglizismus? Achso, Entschuldigung.
Ja. Jetzt, chillen.
Ja, chillig steht ja inzwischen auch im Duden. Wir sprechen wahrscheinlich auch im Duden. Der Duden richtet sich ja nach den Menschen und wir sollen uns auch nach dem Duden richten. Das ist schon eine gute Kombination. Und da steht chillig drin, Facebook, und da steht sogar Tinder drin. Eine ganze Menge steht da inzwischen drin.
Für alle, die es nicht wissen, Tinder ist eine App, mit der man sich kennenlernen kann, wo es aber, glaube ich, vor allem um den sexuellen Kontakt geht. Also sich zu begegnen auf diese Art und Weise. Und mit den Anglizismen, ich habe das schon ein bisschen vermutet, dass uns das stark beschäftigen wird, obwohl wir auch über vieles andere noch reden wollen, über die Erneuerung der deutschen Sprache, über den Wandel der Sprache, was Ihnen daran gefällt und was Ihnen auch ganz bewusst nicht gefällt. Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254. Es geht natürlich um Anglizismen, es geht um Begriffe wie Selfie, Checken oder Downloaden, das sind dann ja auch so eigentlich seltsame Schöpfungen. Ne? To download ist der Originalbegriff und dann macht man im Deutschen downloaden draus. Auch nicht so schön eigentlich, oder?
Naja, man kann schon herunterladen sagen. Das
ja,
schon.
Oder? Und Abkürzungen sollen uns aber auch beschäftigen. LOL, OMG, oh my God. YOLO habe ich gestern gelernt. Ich habe meine Tochter nochmal gefragt nach den angesagtesten Abkürzungen. You only live once. Also man soll irgendwie die Situation nutzen.
Klingt auch viel besser als YOLO, als wenn man das wirklich ausspricht auf Deutsch. Ich möchte noch was sagen zu diesen Wörtern wie Tindern oder Downloaden oder ich habe das gedownloadet. Wo ist das noch ein englisches Wort? Ja, es ist grammatisch verdeutscht. Es ist in die deutsche Grammatik eingefügt. Das ist
ein deutsches Wort.
Wenn man das einem Engländer sagt, der guckt dich groß an, da sprichst du Deutsch für den. Und das ist ein Mischwort.
Der erkennt den englischen Ursprung gar nicht mehr.
Nein, überhaupt nicht bei der deutschen Aussprache. Nein, der erkennt das nicht mehr. Das ist auf keinen Fall mehr Englisch und es wird immer deutscher sozusagen. Es ist in der Struktur Deutsch, weil es sich einfügt in die Sprache. Und wir haben jede Menge von solchen Wörtern. Allein also Grundwörter des Lebens, was weiß ich, Vision, die ganze Medizin, alles ist voll mit lateinischen Wörtern. Die bemerken wir doch auch gar nicht mehr als lateinische Wörter. Und genau das wird passieren.
Also ich bin ja in meiner Kindheit auch aufgewachsen, wenn ich das sagen darf, auch mit einem Mischmasch, weil ich habe auch Urdu gesprochen mit meinen pakistanischen Eltern. Und die Hochsprache von Urdu und Hindi ist ähnlich. Und ich habe ganz oft GE vor das Verb, vor das pakistanische Verb gesetzt. Also das ist für mich das Übliche. Insofern, ich arbeite auch mit Anglizismen, kann ich deswegen
auch. Haben wir da ein Beispiel für uns, ein schönes Beispiel?
Oh, ich weiß nicht, ob das jemand versteht. Kana heißt zum Beispiel Essen, Kana auf Urdu und auf Hindi. Und ich habe, hast du schon gekana? Hast du schon gegessen?
Aber ich glaube, das ist weit verbreitet, oder? Sozusagen in einer Migrationskultur, dass man dann die Sprache der Eltern oder der Großeltern aufgreift und sie wandelt in die deutsche Sprache, oder?
Das ist üblich. Es gibt ja auch die Jugendsprache. Ich finde Jugendwörter eigentlich fast zu wenig, Jugendsprache. Und dann werden auch Redewendungen aus dem Ausland. Ich küsse dein Auge. Ja, es ist eine Redewendung aus dem Türkischen, aus dem Arabischen. Die werden dann halt ins Deutsche übertragen und transferiert. und hier dann genutzt. Ob es schön ist oder nicht, kann jeder für sich beurteilen.
Jalla habe ich auch schon gehört, wenn es schnell losgehen soll. Ja, Jalla.
Ja, aber schon wieder cool, ja, in der Szene. Jalla zu sagen am Anfang, egal was man danach sagt, ist irgendwie cool.
Manchmal lässt man Begriffe auch einfach nur so fallen, oder? Ohne direkten Kontext. Kann das sein? Einfach das um sich aber sozial zu verorten, um irgendwie seine Position klarzumachen, wie man tickt.
Oder? Ja, da hatten wir auch ein schönes Beispiel. Wir hatten mal eine Praktikantin bei uns, die hat am Telefon, die muss natürlich bei uns einigermaßen ordentlich Hochdeutsch sprechen. Und dann ist sie ins Fitnessstudio gegangen und dann hat sie dort Kiezdeutsch gesprochen. So, gehst du Kino? Ja. Oder, Alter, was los? Und da habe ich gesagt, du kannst dann einfach umstellen. Und da hat sie gesagt, ja, ist ein bisschen wie Slang oder ein bisschen wie ein Dialekt.
Aber dieses bewusste Umstellen ist vielleicht ein springender Punkt.
Wie bewusst ist das eben? Wir sprechen doch alle verschiedene Sprachen, je nachdem, in welchem sozialen Kontext wir uns bewegen. Ja. Und als ich noch verheiratet war, mein Mann kam aus Hamburg, da hörte ich schon an der Art und Weise, wie er Hallo sagte, dass seine Mutter am Telefon war. Weil dann hat sich die Sprache einfach eingefärbt, sofort. Und bei ihm ging es mit mir andersrum auch. Und dann kam das Bayerische deutlicher heraus. Einfach weil man auch zurückfällt oder weil man reagiert, empathisch, spiegelnd auf das Gegenüber. Und ja auch die eigene Sprache, die Aussprache, die Komplexität der Sprache da irgendwie anpasst und solche Wörter wie Jalla oder was auch immer dann gerade angesagt ist, ich finde die sehr praktisch. Man braucht auch manchmal ein Wort, das gar nichts bedeutet, das wie so eine Sprachäußerung ist. Ja, meine Mutter hat da immer Gell gesagt an dieser Stelle, so schön bayerisch. Ja, das gibt es ja in jeder Sprache. Und das ist dann ja, und das verändert sich und das legt man wieder ab. Oder dieses dann kann man auch mal Jalla sagen, dann lachen alle. Großartig. Und das ist ja auch kein Wort, das irgendwie einer bestimmten Sprache zugehört. Ja. Ich finde, wir vergessen immer, dass die Aussprache, das Wort, diese Wörter einfach sehr deutsch allein durch die Art und Weise werden, wie wir Vokale und Konsonanten aussprechen. Kurt Schwitters hat ja mal versucht, seine Ursonate, das war so ein Lautgedicht, ins Englische zu übersetzen, ist völlig gescheitert, weil er merkte, dass die Struktur der Laute einfach so deutsch ist, dass man das nicht übersetzen kann.
Irmgard Kreuz ruft uns an aus Emmerich am Niederrhein. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Also ich habe selber sehr viel mit Sprache zu tun, weil ich Deutschlehrerin für Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache bin. Und da habe ich vor ein paar Jahren mal von einem syrischen erwachsenen Kursteilnehmer gehört, wenn man Deutsch lernt, muss man ja auch Englisch lernen oder können. Das hat mir sehr zu denken gegeben, denn ich finde auch, wir haben wirklich sehr viele Anglizismen, gerade so in den letzten 20 Jahren dazu bekommen. Manche finde ich sinnvoll, weil sie halt aus dem Internet herrühren und wir haben da gar keine deutschen Wörter.
Welche zum Beispiel? Welche finden Sie sinnvoll?
Im Internet surfen finde ich völlig in Ordnung. Was ich allerdings noch viel schöner finde, navigar por Internet, ja, das heißt durchs Internet segeln. Und da nehmen sie nicht das englische Surfen im Spanischen, sondern die haben ihr Segeln einfach dazu genommen. Und das trifft es ja auch, ne, dass wir ein Meer, durch das man segelt. Finde ich sehr schön, haben wir im Deutschen nicht gemacht, aber nicht in Ordnung. Was eben schon erwähnt wurde, wie ich habe das gedownloadet, es geht mir auch völlig quer, finde ich schrecklich. Und herunterladen bringe ich meinen Schülern da schon noch bei. Download zu kennen, ist da sehr nützlich. Aber ich habe, und was ich dann besonders schlimm finde, gerade im Radio, weil das die Sprache ja prägt, weil das viele Leute hören, auch so Sachen, hatten Sie auch schon erwähnt, in 2010 habe ich da und da gewohnt. Ich finde, da darf man ruhig dieses In weglassen, denn es ist wirklich Englisch. Oder noch schlimmer fand ich, die Brücke muss erst gefixt werden, habe ich mal gehört. Und dann dachte ich, gefixt? Moment mal. Also ich kenne das aus den 70er Jahren noch, ja. Das fixt mit der Drogen verbunden.
Da hat er es einen völlig anderen Kontext, ja.
Ja, also ne, das ist wirklich zum Lachen und mich hat das völlig irritiert. Das war eine junge Reporterin und da dachte ich auch, nee, also so geht's nun wirklich nicht. Ich finde auch schlimm, dass ständig geswitcht werden muss. Switchen, finde ich, kann man durch normale deutsche Wörter auch ausdrücken, wie zum Beispiel, man muss das wechseln, man muss das ändern, je nach Zusammenhang.
Da würde ich gerne gleich ein... Ich wollte auf das Switchen reagieren. Ich liebe das nämlich, weil es einfach so ein lautmalerisches Wort ist. Und was da passiert mit Switch, das geht ganz schnell, ne? Das ist Switch, da ist die Hexe noch drin, wunderbar. Was passiert aber an dieser Stelle? Wir haben irgendwie deutsche Wörter, die das auch abdecken würden, natürlich. Verben zum Beispiel hier, die haben ja auch ganz unscharfe Ränder. Fizzy Fringe ist auch so ein schöner englischer Ausdruck, weil er einfach schön klingt durch die Alliteration. Und jetzt haben wir herunterladen und wir haben wechseln. Und dazu treten jetzt sowas wie Switch und Downloaden. Und eigentlich tritt doch dadurch eine Differenzierung ein. Also für mich klingt dadurch, dass dieses Wort Downloaden, das ist was sehr Spezifisches. Ich weiß ganz genau, welche Art von Vorgang das war. Wenn ich aber sage, du, ich habe das runtergeladen, dann kann das auch sein, dass ich das vom Laster runtergeladen habe oder sonst woher oder was ich da gerade gemacht habe. Und genauso ist es mit Wechseln. Switch ist ein ganz spezifischer Vorgang mit dem Klicken, mit der Schnelligkeit, lautmalerisch. Also eigentlich doch eine Differenzierung für mich und ein Zugewinn für unsere Sprache.
Frau Kreuz, können Sie damit leben, oder?
Ja, aber haben wir nicht dann deutsche Wörter, die dadurch verloren gehen? Das ist oft mein Eindruck. Dann stelle ich fest, dass ich unterrichte auch in der Schule, dass manche Wörter dann gar nicht mehr bekannt sind, die das auch ausdrücken.
Vermissen Sie was Spezielles?
Ich überlege gerade, spontan fällt mir das nicht ein.
Dann
aber
nutzen vielleicht die Gelegenheit, Herr Akbar wollte noch was sagen dazu.
Mhm. Ja, ich bin natürlich in der Kommunikationsbranche tätig. Da gibt es einen Haufen von Anglizismen. Das nehme ich auch in meinen Kolumnen amüsant auf. Ich finde, die Fokussierung auf die Angst vor Anglizismen ist die falsche Richtung. Wir haben so einen schönen deutschen Wortschatz, den können wir nutzen. Also es gibt auch unglaublich viele Wellenbewegungen und Beispiele. Wir haben Ende der 70er, Anfang der 80er kamen die Raps auf, die amerikanischen Rap, also Sprechgesänge, die waren alle Englisch in den 80ern. Und dann ging es los, 90er, mit Fantastischen Vieren etc. Und heute sind alle Raps in Deutsch. Die gefallen uns wahrscheinlich auch nicht vielen, weil sie sehr rohe Sprache verwenden, aber die sind in Deutsch. Sie können mal schauen, wie viel downgeloadet werden in Deutsch und wie viel in Englisch downgeloadet werden oder heruntergeladen werden auf Spotify. Und da sind die Deutschen in der großen Mehrheit. Und das sind Wellenbewegungen, die ich so mitbekomme in den vergangenen 30.
Denn die Frage ist tatsächlich auch, also ich höre aus den Worten von Frau Kreuz, dass sie die Angst hat, also okay, dass man kann vielleicht vieles begrüßen als Erneuerung, als auch Zugewinn, aber die Gefahr, dass man was verliert dabei, ist die nicht auch groß, Frau Dresner?
Ab und an wird bestimmt das eine oder andere Wort in die Abgründe der historischen Tiefe fallen. Das ist auch immer wieder passiert. Kann man ja dann aber auch wieder beleben. Ich glaube, dass diese Rechnung nicht so aufgeht, Sprache, wenn wir die wirklich begreifen, als etwas, das eben von Millionen von Menschen gesprochen wird. Das heißt, es wird ständig aktualisiert, ständig verändert, es wächst und lebt tatsächlich. Und das heißt natürlich, dass es sich durch die Zeit weiter bewegt und an der einen Seite fällt was ab, aber dafür wird an anderen Stellen angebaut. Ich selber finde eher dann in größeren Kontexten das nochmal nachdenkenswert. Mich beschäftigt als Schriftstellerin, dass der gesamte Bereich der Naturwissenschaften einfach durch die internationale Wissenschaftsentwicklung seit einigen Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten etwa, auf Englisch betrieben wird. Diese Forschung findet einfach nur noch auf Englisch statt. Versteht man aus dem Kontext heraus, das muss ja einfach auch international finanziert werden, man muss miteinander sprechen, das lebt davon, dass man gemeinsam global arbeitet. Aber der Vortrieb der deutschen Sprache in diesem Bereich, der ist erloschen sozusagen. Und da wird es uns gar nichts anderes helfen, als diese Wissensbereiche dann eben über das Englisch zu übernehmen oder zu übersetzen. Und ich finde, das ist eigentlich der wichtige Punkt, dass wir auf unsere Übersetzer gucken und Übersetzerinnen, welche Arbeit da geleistet wird und zu dem Thema vielleicht auch noch kommen, wie viel Maschinenarbeit da eben auch unsichtbar inzwischen am Werk ist und eben dann auch solche Sätze produziert wie die Brücke muss fixiert werden oder gefixt werden, die dann aber niemand mehr korrigiert. Da wäre für mich ein Punkt erreicht, wo man eingreifend Sprachpflege betreiben sollte.
Irmgard Kreuz in Emmerich am Niederrhein, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja.
Und wünsche ein schönes Wochenende.
Ja, ebenso.
Oder wie einige jüngere Damen und Herren sagen, nice weekend. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Und am Telefon ist jetzt Iris Thiemann aus Burgdorf in der Nähe von Hannover. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, ja.
Wir sind ganz Ohr.
Ich möchte vorausschicken, ich liebe Sprache, ich liebe meine deutsche Muttersprache und den Reichtum und auch, dass sie mir eben dieses Zuhausegefühl gibt. Aber ich glaube, bestimmte Entwicklungen in der Sprache sind auch unumgänglich und wir müssen sie vielleicht ein bisschen anders bewerten, als ich das jetzt manchmal in der Sendung gehört habe, ist meine Meinung. Lassen Sie mich mit dem Beispiel meiner Urgroßmutter anfangen, die zweisprachig war, die kann Deutsch und die kann Plattdeutsch. Und ihr Einzugsgebiet war ungefähr 50 Kilometer um ihren Wohnort. Und wenn die mal nach Berlin gekommen ist, dann war das eine Weltreise. Heute sind wir in der ganzen Welt unterwegs. Wir sind in der ganzen Welt vernetzt. Wir kommunizieren über den ganzen Erdball. Für mich ist es eine logische Konsequenz, dass wir uns sprachlich irgendwie annähern müssen. Und viele Leute können ja auch inzwischen mehrere Sprachen. Dass dieses Englische immer mehr Einzug halten wird, für mich ist das irgendwie unausweichlich. Ich glaube nicht, dass wir uns total global vernetzen können und dabei immer unsere eigene lokale Sprache so mitschleppen können.
Gibt es denn da Begriffe, die Sie ganz besonders umarmt haben in den letzten Jahren, wo Sie richtig gefreut haben? Ach schön, endlich mal so ein Begriff.
So schön ein Begriff?
Ja, irgendwas, wo Sie sagen, ach, endlich kann ich genau diesen Vorgang genau auf den Punkt ausdrücken, was es vorher vielleicht nicht gab.
Nein, ich glaube einfach, das glaube ich gar nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich in den Begriffen Heimat und Zuhause bin, aber ich gehöre auch zu denen, die beruflich total viel Englisch sprechen, die viel reisen. Und da habe ich manchmal, sitze ich da und suche den deutschen Begriff. Einfach aufgrund meiner Lebensgewohnheiten ist mir der gar nicht präsent. Also herunterladen weiß ich noch, aber es gibt andere Begriffe, ich denke, oh Gott, wie hieß das denn auf Deutsch? So berufliche Fachbegriffe oder so. Weiß ich nicht mehr spontan, muss ich nachdenken. Das ist für mich eine logische Konsequenz aus der Welt, in der ich lebe. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, weil ich eben auch die Erfahrung gemacht habe, dass Sprache auch Heimat ist. Also wenn ich im Ausland bin und ich spreche zum Beispiel auch Spanisch, ich fühle mich aber auf Spanisch nie so wohl wie auf Deutsch.
Sprache als Heimat, also Mutter sagbar, Sie haben gerade...
Das ist ein sehr guter Punkt, Frau Thiemer, das verstehe ich sehr gut. Das ist auch wieder ein englisches Wort, Gruppendenken, Community-Denken. Wir haben ja eine unglaubliche Fragmentierung der Mediennutzung und da werden unglaublich viele verschiedene Arten von Sprachen gesprochen. Beispielsweise in der Bank wird anders gesprochen als auf der Baustelle. Oder wenn sich einer aus Ostfriesland mit einem aus Oberbayern unterhält, ich weiß nicht, ob die sich verstehen. Und das ist natürlich ein gewisses Heimatgefühl. Und deswegen sage ich, es ist Anglizismen, ja, verstehe ich die Angst, aber viel wichtiger ist, dass wir uns miteinander unterhalten, dass wir miteinander sprechen. Das ist das Wichtige, auf allen möglichen Kanälen. Denn eine meiner Thesen ist, dass unser gemeinsamer, allgemeiner Wortschatz kleiner wird. Und insgesamt wird der Wortschatz größer, aufgrund der Vielfalt, aber deswegen
genau.
Ist es also ganz wichtig, dass wir miteinander kommunizieren, Frau Thiemann, ganz richtig.
Klar, also das ist genau der Punkt. Ich meine, vielleicht wird mein Wortschatz in Deutsch kleiner, aber ich habe in anderen Sprachen mir einen anderen Wortschatz angeeignet und auch andere Logiken. Also ich sage mal im Spanischen den Unterschied zwischen Sein und Sein. Die haben zwei Worte für das Verb Sein. Warum? Ist auch ein neuer Blickwinkel, den wir im Deutschen nicht haben. So, also da habe ich auch etwas gewonnen durch eine andere Sprache und bin vielleicht aber in Deutsch nicht mehr so gut. Und deswegen finde ich auch, was weiß ich, wenn die Dame von sozialen Brennpunkten oder wir von Migrationshintergründen sprechen, das sind Menschen, die sprachlich einen riesen Horizont auch mitbringen, weil sie aus einer anderen Sprachwelt kommen.
Frau Dresner, Sie wollten noch
einen Punkt zu den Migrationshintergrund. Solange wir es schaffen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, das ist ja nicht das Problem, dass wir uns nicht wunderschön und dezidiert genug ausdrücken können, sondern dass wir überhaupt miteinander ins Gespräch kommen.
Ich möchte gerne zwei Beispiele aufgreifen von dem, was Frau Thiemann sagte, weil ich sehr schön fand, dass am Ende eigentlich so eine Art Ambivalenz auch sichtbar wurde. Ja? Veränderung heißt eben, ist immer ambivalent. Man verliert etwas und gewinnt etwas dazu. Es gibt für mich ein Wort im Deutschen, das jetzt verschwunden ist und das ich auch überhaupt nicht vermisse. Meine Oma hat das immer noch gesagt und das war das Wort Backfisch für junge Mädchen. Und ich fand das damals schon eine Beleidigung. Meine Tochter kennt das gar nicht mehr. Ich habe es ausprobiert. Und das können wir ruhig verabschieden, dieses Wort in seiner historischen Gestalt.
Wie wir ja Fräulein auch verabschiedet haben.
Ja, ganz genau. Mit der Diskriminierung, die dieses Wort auch ausgedrückt hat. Und auf der anderen Seite, ich hatte vor 2 Jahren ein Stipendium in Finnland und dort habe ich ein Wort kennengelernt, das ich jetzt leider im Finnischen vergessen habe. Ich weiß noch, was seine Bedeutung ist. Und die Bedeutung dieses Wortes ist die Strecke, die ein Rentier im Winter gehen kann, ohne Pause machen zu müssen. Das sind ungefähr 8 bis 9 Kilometer. Und das sind doch eigentlich großartige Ideen, auf die einen andere Sprachen bringen, was man eben alles benennen könnte, auch die Verlaufsform oder so etwas. Und ich möchte das begrüßen.
Iris Thiemann in Burgdorf in der Nähe von Hannover. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Danke.
Und wünsche schönes Wochenende. Bei uns sind der Kommunikationstrainer Murtaza Akbar aus Neu-Isenburg, gebürtiger Frankfurt am Mainer, der bei Gelegenheit auch mal hessisch babbeln kann, glaube ich. Mal sehen, ob wir das noch erleben.
Sicher,
natürlich. Und die Schriftstellerin Ulrike Dresener, Leiterin des Leipziger Literaturinstituts. Wie viel Erneuerung, wie viel Wandel braucht die deutsche Sprache? Das wollen wir von Ihnen wissen. Wie empfinden Sie das, was sich da in den letzten Jahren auch entwickelt hat? Zum Beispiel an Anglizismen, an Abkürzungen, an Jugendsprache, an Sprache aus dem Netz, aus der ganzen WhatsApp-Welt, aber auch Geschlechtergerechtigkeit. Inwieweit kann man die herstellen mit einem Gender-Sternchen oder mit der Verlaufsform, dem Grundium, also die Studierenden zum Beispiel statt die Studenten? Und ähnliche Dinge. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Und über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich tatsächlich über das, was uns ja in den letzten Jahren auch verstärkt beschäftigt, nämlich tatsächlich, was man so gruppenbezogenen Hass nennt oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen in unserem Land. Wenn dann das N-Wort zum Beispiel immer wieder auch immer noch gebraucht wird, obwohl es eigentlich eindeutig bekannt sein sollte, dass es diskriminierend ist und verletzend. Aber auch solche Begrifflichkeiten wie Zigeuner oder Farbiger oder auch einfach nur Fremdenfeindlichkeit. Murtaza Akbar, Sie haben das als Kind, als Jugendlicher erlebt, dass man Sie diskriminiert hat mit dem pakistanisch-indischen Hintergrund, den Sie haben. Wie haben Sie darauf reagiert?
Ja, das ist ein Grund, warum ich wahrscheinlich heute hier sitze. Ja. Also wenn Sie als Kind mit dem N-Wort beschimpft werden dann und Sie in der Schule sind, in einem sehr guten Frankfurter Viertel mit 1200 Schülerinnen und Schülern und es gibt fünf Kinder mit einer anderen Hautfarbe, dann merkt man das. Und Sie können entweder schnell rennen, oh, das konnte ich sogar, oder Sie können sich stark wehren, wenn Sie Arnold Schwarzenegger sind, oder Sie können verbal kontern. Und das war einer meiner, die Kraft und die Macht der Sprache habe ich da sehr, sehr früh und sehr schnell gelernt.
Wie haben Sie die eingesetzt, die Sprache?
Und das mache ich heute noch, also mit meinem Namen, Alltagsrassismus oder Racial Profiling, das gab es alles früher nicht. Migrationshintergrund auch nicht. Ich bin da Ausländer gewesen, mit einer anderen Hautfarbe fertig und habe viel Menge davon erlebt und gehört. Meistens mit Humor. In 95% der Fälle mit Humor, gewürzt mit Wortwitz, das mache ich heute noch in meinen Kolumnen. Und vielleicht ist das ein Grund, warum, wir reden ja auch über, was ist die Wandel der Sprache, was ist die richtige Sprache, was ist korrekt. Und für mich vielleicht auch aufgrund...
Was bringt auch Fortschritt vielleicht, ne?
Sozialen Fortschritt. Ja, aber empathisch. Empathische, wertschätzende Sprache ist für mich gutes und wertvolles Deutsch.
Aber es geht ja auch um Begrifflichkeiten, ne? Also,
ja, aber da...
Zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit. Das setzt ja voraus, dass die anderen fremd sind, obwohl sie ja zu Deutschland gehören.
Ja, da gibt es eine ganze Menge Begriffe, ne? Die auch von Politikern, Flüchtlingsflut, ja, ist ja Flüchtlingskrise, ist ja im Begriff von Framing heißt es ja. Wir geben dem einen Rahmen und haben gar keine Möglichkeiten mehr, es zu interpretieren. Asyltourismus, benannt von Ministern aus der Bundesregierung, hätte ich mir vor 5 Jahren nie vorstellen können, nie.
Ja, das sind gute Beispiele, wo man sieht, wie viel Wertung und Vorinterpretation eben auch in Sprache immer wieder steckt. Aber ich finde, das ist gerade auch ein Bereich, in dem man eben auch sieht, dass allein das sprachliche Nachdenken nicht hilft. Denn ich sehe es als eine Gefahr, wenn wir sozusagen nur so eine Oberflächenkorrektur vornehmen und dann eben das N-Wort nicht mehr benutzen und damit ist dann auch wieder erledigt. Sondern eigentlich ist das ja ein Indikator. Und an dem Punkt muss ja das Sprechen, das Diskutieren, aber auch das Handeln weitergehen. Und dann muss nochmal auch nachgedacht werden, wie weit ist denn zum Beispiel dann diese Art von Diskriminierung einfach auch strukturell in unserer Gesellschaft verankert. Und ich glaube, dass die Verzahnung dieser beiden Bereiche ganz, ganz wichtig ist. Also wenn man da sprachlich nachdenkt, dann sollte man auch mal zu Hause sitzen und sagen, was ist denn eigentlich der Grund dafür, warum mache ich es und was wären denn tatsächlich Alternativen? Denn damit tun wir uns ja schwer, wenn wir nach einer Benennung suchen, die nicht diskriminierend ist. Was macht man? Und das ist ein Bereich, wo Sprache im Augenblick sich verändert und wo jeder Einzelne auch etwas beitragen kann.
Man hat sich jetzt auf den Begriff Rassismus so ein bisschen geeinigt, auf alle, die vielleicht nicht zu einer weißen Mehrheitsgesellschaft gehören. Ist das ein Begriff, mit dem man das gut beschreiben kann, wenn bestimmte Gruppen in der Gesellschaft diskriminiert werden wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes?
Ich weiß es nicht. Ich finde diesen Begriff dann eigentlich wieder viel zu weit, wenn er sozusagen jeden, der in irgendeiner Weise als fremd bezeichnet werden kann oder eingeordnet werden kann, betreffen soll. Denn dieser Begriff hat ja auch eine historische, ganz andere Trennschärfe und es gibt eben auch Unterschiede aus welchen Gründen heraus jemand diskriminiert wird. Ist Frauendiskriminierung dann rassistisch? Das würde ich jetzt nicht unbedingt so gebrauchen. Ich glaube, da würden
manchmal
wir eigentlich
sogar doppelte Diskriminierungen. Ne?
Es gibt ja
auch einige so, also eine schwarze Frau zum Beispiel.
Ja, natürlich. Ja. Da gibt es ja auch Begriffe dafür, Intersektionalität zum Beispiel. Da wird diskutiert. Und die große Frage ist aber, glaube ich, eher wirklich diese Verbindung von, da stehe ich nun, bin eine weiße Person und bin mir bewusst, welche Diskriminierungsstrukturen vorhanden sind, die auch sprachlich abgespeichert sind und die ich nicht benutzen möchte. Aber was sage ich stattdessen? Und da, finde ich, kann man sehr gut aufgreifen, was Herr Akbar schon gesagt hat. Ich glaube, das ist eine gute Lösung, in solchen Situationen dann entweder einfach auch anzusprechen, welche Sprachprobleme man jetzt hat, und die andere Person einfach zu fragen, also respektvoll zu sein, wie sie zum Beispiel genannt werden möchte.
Aber gibt es auch die Gefahr, dass man mit Sprache Probleme vernebelt, die mit Sprache gar nicht lösbar sind?
Ich denke, ja, das ist genau der Punkt, den ich jetzt auch nochmal angesprochen hatte. Ich würde es für eine Gefahr halten, zu glauben, ach ja, jetzt, ich verhalte mich also politisch korrekt, auch in meiner Sprachlichkeit, und damit ist die Sache erledigt. Ich bin ja sowieso kein Rassist oder keine Rassistin, und ich brauche jetzt nicht weiter nachdenken. Und ich denke, da wäre man viel zu früh sehr selbstzufrieden mit sich.
Schreiben Sie uns gerne. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat auch Inga Kellner aus Berlin getan. 71 Jahre alt ist sie. Sprache ist lebendig, sagt sie. Sprache muss man sprechen. Merkt man ja schon bei den Fremdsprachen, die man lernt und schnell verkümmern, wenn man sie nicht aktiv nutzt. Sprache verändert sich und die Menschen. Mein Sohn, der seit 20 Jahren in Nordamerika ist, verliert sein Deutsch. Schade finde ich, dass die deutsche Sprache nicht so sehr gepflegt wird, besonders von uns Erwachsenen und an die Kinder weitergegeben wird. Also sprechen Sie bitte in ganzen Sätzen, so nutzen Sie die Vielfalt und sehen Sie Ihr Gegenüber zuerst als Mensch und dann als weiblich oder männlich oder neutral, wertfrei und wertvoll. Deutsch ist eine schöne Sprache und Veränderungen können wunderbar sein. Schreiben Sie uns auch Gespräch.
Kellner ist eine Sprachoptimistin.
Ja.
Ja. Sehr schön.
Schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bei uns sind Ulrike Dresner, die Schriftstellerin, Leiterin des Leipziger Literaturinstituts, und Murtaza Akbar, Kommunikationstrainer. Und am Telefon ist jetzt Hein Diekmann aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich hörte das gerade von der sprachlichen Behandlung von Ausländern. Wir haben mehrmals im Jahr Gäste über das Goethe-Institut aus aller Herren Länder, aus Japan, Indien, USA, Russland, Korea. Und die kommen nach Deutschland für 2 oder 4 Wochen, um die deutsche Sprache zu verbessern. Also die haben schon Grundkenntnisse und möchten die ausbauen. Und in den Gesprächen mit diesen Gästen merke ich, wie interessant und vielfältig unsere Sprache ist. Und ich werde da auf Dinge aufmerksam, die ich so ganz automatisch spreche, aber die für die Sprachschüler dann eben neu sind. Und und ich bin dann auch in der Lage, Sachen zu erklären. Okay, das ist mein Vorteil. Aber ich finde es wirklich sehr interessant, dass die herkommen, um unsere Sprache zu lernen. Und manchmal wundern die sich, wie das, also auch mit Anglizismen schon durchsetzt ist, kann man sagen.
Frau Dresner, Sie wollten was sagen lassen.
Ja, ich finde das so einen wichtigen Aspekt, der jetzt gerade von Ihnen angesprochen wird, Herr Diekmann, nämlich die Bereicherung eigentlich, die man selbst erfährt, was die Erstsprache oder jetzt hier das Deutsche angeht, indem man mit fremden Sprachen Kontakt hat, indem man vielleicht auch fremde Sprachen lernt oder eben mit Übersetzung beschäftigt ist. Und ich denke, das ist wahr für den Verkehr zwischen allen Sprachen, aber wir erleben das jetzt vielleicht hier primär erstmal vom Deutschen mit anderen Sprachen. Ich habe mich an ein Beispiel erinnert, als Sie eben erzählten, und zwar an das Wort Bindegewebe. Und ich habe das mal in einem Gedicht benutzt und das wurde in verschiedene Sprachen übersetzt. Und egal, welche Sprache es war Arabisch, aber auch Englisch, Spanisch oder so, dieses Wort war nicht übersetzbar. Es gab dieses Wort in dieser Form nicht. Was alles ist Bindegewebe und was sagt das Wort eben schon an sich? Und da ging mir das auf, wie großartig das ist, dass wir diese Metapher haben und das so präzise ein Stückchen Körperlichkeit bezeichnet. Andere Sprachen haben woanders solche Dinge erfunden.
Ja, aber
die Rückspiegelung,
Ja, es gibt auch noch andere deutsche Begriffe, die ins Englische übergegangen sind. Ne? Ganz so ist ja nicht. Ne? Die haben ja auch sozusagen Zeitgeist zum Beispiel.
Zeitgeist. Oder fünf, fünf solche Wörter.
Ja. Erklären Sie auch aber ein bisschen
vielleicht,
mehr.
Ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch noch die Grammatik tatsächlich. Denn das ist für mich eine der ganz großen Stärken des Deutschen, die auch beim Schreiben ganz wunderbar zu benutzen ist, nämlich unsere grammatische Beweglichkeit. Die deutsche Sprache ist eigentlich wie so ein Krake. Also Kraken haben ja, die haben 9 Gehirne, die haben eins im Hauptkörper und in jedem Arm haben die ein eigenes Gehirn. Und mit einem deutschen Satz, den kann ich ja einfach so umbauen und umstellen, in alle Formen, alle Weisen, alle Richtungen, weil die Fälle anzeigen, wer das Subjekt und das Objekt ist und so weiter. Und das Englische kann nicht mitmachen. Ich habe meinen letzten Roman zuerst mal auf Englisch geschrieben und es war wirklich ein unglaubliches Umdenken, immer Subjekt, Prädikat, Objekt und das aber dann nicht langweilig werden zu lassen mit den englischen Mitteln. Und da bin ich dann sozusagen, da liest man dann gerne nochmal Thomas Mann und denkt sich, großartig, muss ich zwar jetzt nicht so machen, aber dass es das gibt, ist einfach wunderbar.
Herr Diekmann in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße und viel Spaß bei der Beherbergung der weiteren Gäste, die Ihnen vom Goethe-Institut da...
Ja, wegen Corona haben wir dieses Jahr keine Gäste.
Ja. Aber hoffentlich kommt das bald wieder.
Dann melden Sie auf Deutsch.
Ja, wir haben auch
vielleicht
noch Kontakt.
Noch ein Wort zur Grammatik?
Wir haben auch noch Kontakt mit dem einen Gast über Facebook und WhatsApp und das ist also eine ganz schöne Sache, die sich da ergeben hat.
Ja, viele Grüße. Dann schicken Sie Bindegewebe als Wort.
Zum Beispiel. Viele Grüße nach Hamburg, WhatsApp, Herr Akbar. Ja. Sie wollten noch was sagen.
Ja, also erstmal finde ich klasse, Herr Diekmann, dass Sie über WhatsApp verbunden sind. Und man, wenn wir von sozialen Medien reden oder Facebook, hat er auch gesagt, Herr Diekmann, WhatsApp nutzen über 50, bald 60 Millionen Menschen in Deutschland. Das muss man sich auch mal, darüber muss man sich deutlich mal klar werden. Und wenn ich jetzt meinen Sohn sehe und meine Schwiegermutter, dann kommunizieren die über WhatsApp, die telefonieren, die schreiben. Ist schon was Tolles auch, ja. Aber vielleicht noch ein Wort zu der Grammatik. Ich möchte Sie nicht ernüchtern, aber ich bin ja jetzt Dozent seit 6 Jahren. Und das sind Kommunikationsstudierende. Ja, und die machen keine Kommafehler. Die machen keine, weil sie keine machen.
Die setzen keine Komma. Sie machen einfach keine Komma.
Weil sie keine Komma setzen oder Kommata.
Ja,
und wer uns, ich habe mal gefragt, auch bei meinen Vorträgen, vielleicht vorab, wenn ich in einem Unternehmen bin oder in einem Konzern oder auch mal, wenn es passt, frage ich vorab, ja, wer von Ihnen schreibt denn, nutzt denn WhatsApp? Und dann melden sich fast alle. Und wer schreibt so wie ich? Ich, seltene Ausnahme, nicht nur eine Ausnahme, sondern selten. Groß und klein mit Punkt und mit Komma. Und dann melden sich ja so 10%, bei 110.
Aber es gibt doch die Autokorrektur, die hilft doch manchmal, oder?
Oh, die
verschlimmbessert auch mal. Aber Komma oder Groß- und Kleinschreibung.
Ich wäre ohne Autokorrektur auf die Schnelle wirklich verloren, muss ich ehrlich
aber
sagen.
Aber ich sehe das vollkommen anders. Also das ist, ich schreibe schon immer meine Mails klein. Ich habe 85 angefangen, also ein Intranet zu benutzen. Und ich schreibe ja auch meine Gedichte klein, weil es einfach viele Vorteile hat, wenn manchmal nicht ganz klar ist, ob das ein Substantiv oder ein Verb ist. Und ich mache auch eine andere Erfahrung mit verschiedenen Schreibenden aus ganz verschiedenen Generationen. Und die Kommasetzung ist ein interessanter Fall, weil hier ja eigentlich das körperliche Gefühl über Sprache, Rhythmus, Pausierung umgesetzt wird in Orthographie. Und das ist immer schon eine Krücke gewesen. Da wurden Regeln festgelegt, die haben sich gelockert mit der Rechtschreibreform. Ich bin eine große Freundin dieser Reform in ihren Auswirkungen, weil sie eigentlich sozusagen die Möglichkeit eingeführt hat, Sprache und Rhythmisierung von Sprache auch im Deutschen viel mehr zu individualisieren, ohne dass es gleich sofort als grundfalsch empfunden wird. Und ich bringe meinen Studierenden...
Hat das eine gewisse Poesie fast schon
ja,
für Sie?
Ja, ich bringe meinen Studierenden einfach bei, den Text, wenn sie literarische Texte schreiben, den Text laut zu sprechen, zu sehen, wo sie Pausen machen, wo sie Pausen brauchen. Manchmal sind Kommata ja einfach essentiell, weil sie den Sinn verändern und sie dann zu setzen. Und wenn man auf diese Weise kann man sozusagen auch die Regeln viel besser begreifen.
Also ich weiß nicht, wie
da
es,
muss
wie
ich nochmal einhaken. Also finde ich toll, ja. Ich bin jetzt nicht kein Grammatikexperte. Wir haben von uns erwarten aber beispielsweise die Unternehmen, dass sie natürlich fehlerfreie Texte erhalten. Dafür haben wir eine eigene Lektorin. Aber jetzt haben wir Bewerbungen bekommen. In den letzten 4 Wochen habe ich von Lektorinnen, in diesem Fall 3 Frauen, Bewerbungen bekommen. Die eine schreibt Fürs mit Apostroph. Die eine schreibt in ihrem Lebenslauf 3 verschiedene Formen, Schreibweisen für ihre Universität. Und die dritte setzt falsche Komma.
Da müssen Sie Ihre Ausschreibung verändern. Denn ich habe die Erfahrung, doch,
Nachbar, es liegt nicht an der Aufnahme.
Jetzt fangen wir an über Kommunikationsstrategie.
Ich nehme mich mal gerne, weil es jeder kennt.
Ich kenne ganz andere Lektorinnen und Lektoren, die
ich auch.
Meine
wir haben
Texte werden ja gelesen, genau, die einfach großartig regelfirm sind. Aber das ist ja nicht das, was der Normalsprecher im Durchschnitt braucht. Das ist eine spezifische berufliche Ausbildung.
Aber bleiben wir mal bei den sozialen Medien und bei WhatsApp. Das ist ja normal, also eine der prägendsten Kommunikationsformen, glaube ich, die wir überhaupt haben im Moment. Also viele natürlich auch über soziale Medien, wo man ja direkt auch bei Instagram und bei Facebook kann man ja auch direkt miteinander kommunizieren. Da fällt mir auch auf, dass die Sätze recht kurz sind. Manchmal brechen sie einfach ab. Manchmal sind das nur so Fragmente.
Emojis, nicht zu
vergessen. Ja, Emojis natürlich sowieso, natürlich Abkürzungen. Ist das gut hackbar? Ist das gut für unsere Sprachkultur?
Das ist die falsche Frage.
Weil, aber richtiges
Deutsch. Wir können es nicht ändern. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich finde es ganz schwierig, wenn wir sagen, die junge Generation, die Älteren ganz häufig, die jungen Generationen, die können jetzt auch nicht mehr richtig schreiben. Ich kann ihnen so viele WhatsApp von Älteren, von Jüngeren schreiben, die sind falsch. Die haben einfach abgekürzt oder falsche Komma, was auch immer. Ich finde es aber nicht schlimm. Ich finde es gut, es wird viel geschrieben, als es wird gar nicht geschrieben. Das ist eine ganz klare Aussage.
Am Telefon ist Martin Miedecke aus der Nähe von Dortmund. Schönen guten Morgen.
Herr Miedecke. Mein Name ist Martin Miedecke. Ich bin Professor für englische Literatur an der Universität in Augsburg.
Na, Volltreffer.
Interessant, also wirklich interessante Diskussion. Ich würde gerne sagen, ein paar Sachen. Also die erste ist, dort wo Englisch und Deutsch oder Englisch funktioniert, also etwas wie Lingua Franca, dass es unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Sprachprobleme, Sprachschichten, Sprachregister, Nationalitäten oder generell globalisierte Kultur zueinander bringt, würde ich sagen, ist Englisch heutzutage gar nicht mehr so eine richtige Fremdsprache. Also ich würde sie nicht mehr als eine wirkliche Fremdsprache deuten. Bewerbungen bei mir zum Beispiel auf Assistentenstellen, Mitarbeiterstellen, werten Englisch zum Beispiel nicht mehr als eine Fremdsprache, sondern Englisch wird da eigentlich grundvorausgesetzt, aber eher im Sinne von Lingua Franca, die also unterschiedliche Dinge einfach wie ein gemeinsamer Nenner miteinander verbindet. Was, glaube ich, gemeint ist von sehr vielen, die kritisch geäußert sich haben, ist die Tatsache, dass es einen wirklich unerträglichen Jargon gibt vom Denglisch. Also etwa eine Bewerbung bei mir sprach der Herr von sich selbst als Innovation Guy.
Innovation also, Guy?
Nehmen Sie mir nicht übel, das ist nicht cool, das ist einfach nur peinlich.
Das ist lame.
Ja. Und wirklich echt schlecht. Und der sprach von sich ja selber übrigens als Produkt diverser Kommunikationstrainings. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wenn das Produkt ist, diverser Kommunikationstrainings, dann sind die wirklich nicht sehr effektiv.
Herr Akbar, da sind Sie, glaube ich, angesprochen.
Der war nicht bei mir, nein, der war nicht bei
Ihnen. Gut. Nein,
und, vielleicht aber und ganz
mein,
toll.
Und, mein,
ja,
und
das
wenn
wieder.
Ich sagen darf, mein dritter Punkt, dass es etwas gibt im deutschen Duden, was längst eingedeutscht ist. Wort, was im Duden steht, ist ja auch Deutsch, das aber wiederum aus der englischen Sprache kommt, aber eben auf Englisch gar keinen Sinn macht. Also nehmen Sie mal Handy an. Handy, sagt jeder, macht aber auf Englisch keinen Sinn. Beamer, sagt jeder, macht auf Englisch aber keinen Sinn. Wenn du sagst, schalt mal den Beamer ein, dann meint man auf Englisch einen Projector. Oder man sagt ein Mobile Phone, selbst eine Mailbox. Ist ein englisches
Beamer,
Wort,
wird
Beamer auf
ist
Englisch
ein
aber so gar nicht.
Ja. Stimmt, das habe ich auch schon gehört. Ja, ja. BMW, Beamer.
Denke, da muss man sehr differenziert sein, aber es zeigt grundsätzlich nur eines, dass Sprache ständig in Bewegung ist. Und das, würde ich sagen, ist ein ausgesprochen kreatives Phänomen, was man als Literaturwissenschaftler, als Sprachwissenschaftler insbesondere in der Pragmatik ja auch, glaube ich, entsprechend benutzt, ne, und auch ausarbeiten kann und sicher dazu beiträgt, dass Sprache immer differenzierter wird.
Und es sollte aber eben nicht falsch sein, das höre ich aus Ihren Worten.
Es sollte nicht
Vielfalt,
falsch sein,
aber
und
nicht,
es sollte vor allen
richtig.
Dingen und es sollte vor allen Dingen nicht peinlich sein.
Ja. Martin Miedecke, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf, wünsche noch eine gute Fahrt. Ich höre Sie sind im Auto, oder?
Ja.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ne?
Schönes sonniges Wochenende.
Ich würde gerne was zu dem Wort Handy sagen. Das wurde ja von der Werbeagentur erfunden. Das ist ja, es gab eine Zeit in Deutschland, 90er Jahre, vielleicht noch ein bisschen länger, als offensichtlich Kommunikationsstrategen der Meinung waren, dass man am besten alles verenglischen muss. Auch die Deutsche Bundesbahn hatte das alles dann auf Englisch und so. Es war meistens Denglisch, es war meistens als Englisch falsch. Und das ist...
Service Point.
Ja,
ist wieder abgeschafft,
genau.
Zum Glück.
Eben, es wurde wieder abgeschafft. Ja. Ich glaube, diese Welle ist einfach vorbei. Und das war wirklich genau das, was eben beschrieben wurde in dem Beitrag. So ein Pseudo-Englisch, dass da wie so eine Sprache, so eine Zuckerglasur über die Sprache gelegt wird, damit man irgendwie zeigt, dass man besonders weltläufig oder irgend sowas ist. Das ist ganz falsch. Das ist eben wirklich nur Zuckerglasur.
Und eben auch falsche Anglizismen, haben wir ja auch gehört. Ne? Ja. Mein lieblingsfalscher Anglizismus ist Homeoffice.
Ja,
er hat sich zwar durchgesetzt, er ist in Großbritannien das Innenministerium. Ne? Habe ich auch schon erstaunliche Reaktionen gehört auf der Insel. Rufen
Aber
Sie
es
uns,
war ein toller Anruf. Vielleicht noch kurz dazu, also ein ganz toller Anruf. Der erste Punkt war, da muss ich mich an meine Studienzeit erinnern, als ich in den 90ern studiert habe, hat ein Professor uns gefragt, wir saßen so zu 60 da und dann hat er uns gefragt, ja, welche Fremdsprachen sprechen Sie? Und da hat sich tatsächlich einer gemeldet und gesagt, Englisch. Und da hat er gesagt, ich habe von Fremdsprachen gesprochen. Ja. Also Englisch ist selbstverständlich. Und das Zweite ist, wir müssen auch ganz viele Unternehmen vor sich selbst schützen, dass sie sich anbiedern. Zielgruppenanbieter, in Form, wenn sie jetzt coole Jugendsprache wollen oder cooles Englisch, das geht zu, ja, ich würde mal sagen, zu 80-90% in die Hose. Da muss man sehr aufpassen. Deswegen lieber klares, sauberes, schönes Deutsch.
Und dann ist es auch nicht mehr cool, glaube ich. Ne? Wenn der Begriff in der Werbung verwendet wird, ist er doch für die Jugend tot, vermutlich. Oder?
Genau. Ja. Wenn das Jugendwort des Jahres war, dann immer out.
Dann ist es schon mal raus, wird es rausgewählt.
Genau. Also nicht immer, aber fast immer.
Gerne noch ein anderes Begriffspaar in die Diskussion einbringen, nämlich diese Frage nach Muttersprache, dieses Wort, das ich eigentlich nicht mehr benutze, und Fremdsprache.
Deutschlandfunk Kultur an diesem sonnigen Samstagvormittag. Uns geht es um die deutsche Sprache, um ihren Wandel. Wie viel Wandel braucht sie wirklich? Wie viel Erneuerung? Wie sehen Sie das? Gibt es vielleicht sogar zu viel Erneuerung? Gibt es Begriffe, die Sie stören, die Sie ungern verwenden, von denen Sie das Gefühl haben, das stört die deutsche Sprache bzw. ist nicht gut für ihre Entwicklung? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Bei uns sind die Schriftstellerin Ulrike Dresner und der Kommunikationsberater Murtaza Akbar. Und Sie können uns auch gerne schreiben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das haben auch Irina und Erhard Eichhofer gemacht. Sie schreiben zum Thema geschlechtergerechte Sprache: Die Genderfixierung der deutschen Sprache ist nichts als albern. Denn Journalistinnen sind genauso Journalisten wie Journalisten. Das Ergebnis von Journalismus hängt nicht vom Geschlecht ab. In die meisten Sprachen lässt sich diese Albernheit nicht übertragen. Der Genderstern lässt sich nicht aussprechen. Die Kunstpause vor dem Innen wird lästig und schon jetzt oft weggelassen. Infolgedessen werden auch die Journalisten zu Journalistinnen. Und am Telefon ist Barbara Vonneguch-Günther. Ich hoffe, ich habe Sie richtig ausgesprochen. Schönen guten Morgen aus Berlin. Richtig?
Guten Morgen, hier vorne gut, Günther.
Ja.
Ich bin Ärztin und hätte auch noch einen Rückgriff auf die Gender-Thematik. Und zwar bezieht sich mein Anliegen auf die Formulierung bei Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und ich weiß schon, dass das generische Maskulin auch immer das weibliche Geschlecht mit einbezieht. Aber es ist wohl doch auch Absicht der deutschen Sprache, das weibliche oder auch andere Geschlechter sichtbar zu machen. Und ich hätte da auch verschiedene Überlegungen, die man unter gutem Deutsch und guter Formulierung diesen Aspekt noch einmal erneuern könnte.
Und das wäre?
Und das halte ich für höchst notwendig. Ich habe zwei Vorstellungen. Entweder fragen, lassen Sie sich ärztlich oder in der Apotheke beraten, oder als Rückgriff auf den schönen pharmazeutischen Begriff, lassen Sie sich ärztlich oder pharmazeutisch beraten. Ich denke, da kommen alle Geschlechterformen gut und repräsentativ vor. Also als Ärztin, und dann wollte ich noch ergänzen, dass 2005 bereits die ehemalige Familienministerin Renate Schmidt versucht hat, diese Begrifflichkeit zu verändern und im Gesundheitsministerium nicht durchgekommen ist, da es nämlich auch noch ein gültiges Heilmittelaufklärungsgesetz gibt, was eben diese sprachliche Form wohl immer noch als notwendig erachtet.
Ulrike Dresner, wir haben es
also
gehört.
Mein Beitrag.
Ja, ja, wir haben es. Ich reiche das mal weiter an Ulrike Dresner, die Schriftstellerin, dass man vielleicht mit sprachlichen Tricks einfach tatsächlich eine Geschlechtergerechtigkeit herstellt. Einfach nicht über das Nomen, nicht über die Begrifflichkeit der Person selbst, sondern eben indem man ein Verb draus macht oder ein Adjektiv.
Ich finde den Vorschlag der Umformulierungen ärztlich und pharmazeutisch, den Frau von Gutt-Günther gerade gebracht hat, ganz wunderbar. Sollte man unbedingt aufnehmen. Ich würde mich aber verwahren dagegen, dass Sie sagen, das sei ein sprachlicher Trick. Das diskreditiert das eigentlich. Nein, das ist ein Sprechen, das darüber nachdenkt, was ist impliziert, wo kommt diese Formulierung her, aus einer vollkommen männlich dominierten Ärzte- und Medizinwelt, in denen weibliche Körper auf bestimmte Art und Weise verortet wurden. Und auch noch heute ist es ja so, dass medizinische Mittel im Wesentlichen an männlichen Standardkörpern getestet werden und für Frauen gar nicht richtig sozusagen eingestellt sind. Da haben wir also wirklich ein Gender-Handeln, das von Macht und Einseitigkeit bestimmt war und ganz wichtig, dagegen anzugehen. Und ich möchte das gerne in Beziehung setzen, auch mit der Mail, die Sie jetzt am Anfang dieses Teils der Sendung vorgelesen haben, die sehr kritisch war und wo dann Sätze fielen wie, es ist doch egal sozusagen, wer als Journalist, welches Gender die Person hat, die da berichtet, ob das ein Journalist männlich oder eine Journalistin ist. Ich bin seit 25 Jahren eine Figur des öffentlichen Lebens und hatte wirklich zahlreiche journalistische Begegnungen sehr unterschiedlicher Art, ganz großartige auch dabei, aber es macht einen großen Unterschied, ob eine Frau oder ein Mann mich befragt zum Beispiel. Und dass wir das nicht sehen, diese Blindheit, wie Machtverhältnisse, wie Gender-Ungerechtigkeiten in Sprache gespeichert sind und vielleicht dann, das ist ja die Hoffnung, über Veränderung von Sprache eben auch aufgedeckt und verändert werden können, das ist ja gerade der Sinn sozusagen des Sternchens, eine Öffnung und ein Aufbrechen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sich hier natürlich dann nicht nur im sprachlichen Bereich etwas ändern muss.
Aber es gibt ja auch kritische Stimmen, die sagen, die Geschlechterfixiertheit sei zu stark in der deutschen Sprache. Dass man zu sehr einfach tatsächlich, dass einem das vielleicht zu wichtig geworden ist, tatsächlich die Geschlechter zu benennen, auch in ihrer Vielfalt.
Die Frage wäre, was ist denn dann Geschlechtsfixiertheit? Also sehnt man sich dann nach dem Englischen, in dem diese ganzen Kennzeichnungen weggefallen sind? Das ist aber einfach nicht der Stand des Deutschen, so wie es historisch gewachsen sind. Wir handeln ja zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt jetzt und es gibt nun einmal die Innenendung und man kann auch nicht sagen, die Beiträgerin eben sagte ja, die ehemalige Familienministerin, dann kommt ein Name. Da kann ich auch nicht sagen, der ehemalige Familienminister Frau XY. Also im Deutschen ist einfach sozusagen auch durch den Zusammenhang der Grammatik, die Art und Weise, wie wir Sätze bauen, eine Geschlechtsentscheidung notwendig. Die Finnen haben das nicht, habe ich gelernt. Die haben kein Sie und Er, unterschiedliches Pronomen und schreiben dann Texte, in denen man ganz lange Zeit nicht weiß, wer handelt. Ich konnte mir dann gar nicht vorstellen, dass sie nicht ausgestorben sind, aber es ist offensichtlich, sind die Finnen nicht ausgestorben. Also Sprachen bieten etwas anderes an und es hilft uns ja nichts anderes, als jetzt damit umzugehen, was wir haben. Und das ist auch historisch geformt und aus der historischen Formung heraus ist es dringend notwendig, etwas zu ändern.
Frau Vonnegut-Günther, wie weit sollte denn noch Geschlechtergerechtigkeit gehen in der deutschen Sprache? Jetzt mal jenseits dieses Beispiels, was Sie persönlich betrifft.
Also erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass es nochmal sehr pointiert formuliert wurde, mein Anliegen. Und ich denke, so müssen viele Bereiche aufgedeckt werden, die einfach eine Fixierung der Geschlechterform beinhalten. Und ich fand auch Ihre Beispiele mit der rassistischen Diskriminierung sehr, sehr hilfreich. Aktuell fallen mir jetzt keine zusätzlichen Begriffe ein, aber als Ärztin ist man natürlich immer besonders von dieser Formulierung berührt.
Barbara Vonnegut-Günther in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße.
Dankeschön.
Schönes Wochenende. Viele Wochenende wünsche ich. Und am Telefon ist Christiane Kortlang, ebenso aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte in dieses selbe Fahrwasser mit reingehen und ich hoffe, es gelingt mir irgendwie. Also so im Älterwerden hat Frau, habe ich, bemerkt, dass es gar keine richtige Anrede gibt, so im öffentlichen, außerhäuslichen Bereich, wo jemand nicht meinen Namen kennt oder eine Funktion weiß oder so. Und da möchte ich ganz gerne darauf hinweisen, also so zum Beispiel in der Marktsituation möchte ich nicht als junge Frau oder so angerufen werden, wenn ich so sachte über 60 bin. Und das möchte ich auch anderen älteren Frauen eigentlich nicht zumuten, weil das geht dann ein bisschen ins Lächerliche. Und dann habe ich mir überlegt, weil ich auch so ein bisschen leicht literaturwissenschaftlich und sprachlich bewandert bin, also so in anderen europäischen Sprachen und auch außereuropäischen Sprachen, also im Arabischen ist eine alte Person nicht alt im Sinne von verbraucht. Und ich glaube, das ist diese negative Konnotation. Alt hier heißt verbraucht, aber alt kann eben auch groß sein, ja, so wie die große Mutter ist nicht die Oma. Also ich, das finde ich auch ein bisschen negativ. Und so suche ich persönlich noch nach einem adäquaten Begriff, um dieses auszudrücken, wenn ich als ältere Frau angesprochen werden möchte. Ich muss ja nicht, also im Französischen haben wir das Madame und das ist auch nicht negativ konnotiert. Also würde ich hier als Madame irgendwie angesprochen werden?
Oder Lady, wie im Englischen, ist ja auch ein schöner Begriff.
Ja. Oder, aber wenn Sie hier als Lady angesprochen werden, ist auch merkwürdig.
Hm. Also Frau Dresden, haben Sie was, können Sie Frau Kortlang helfen als Sprachschöpferin?
Nein, leider nicht, aber ich kann Ihnen nur sagen, ich habe auch gesucht, ich habe ein Buch veröffentlicht vor 2 Jahren, Eine Frau wird älter, und da geht es genau um diese Fragen, wie Alter in unserer Gesellschaft, nicht nur für Frauen, für alle, nicht wertgeschätzt wird oder eben diskriminiert wird, und das ist besonders stark in Bezug auf Frauen. Und ich habe wirklich auch nur Wörter gefunden, die eine Abwertung enthalten, auch dieses junge Frau, ich bin ja selber fast 60, wenn man so angesprochen wird, sieht man immer so das Grinsen dabei, das machen auch übrigens immer nur Männer. Und da fehlt etwas. Und da würde ich sehr, sehr gerne etwas aus einem ganz anderen Kulturkreis importieren, wo eben auch andere Altersvorstellungen da sind, als wie bei uns. Ne? Bei uns klettert man ja so, wird man geboren, dann geht es steil nach oben, dann ist man quasi in der männlichen Blüte, da oben der Held. Das ist, für Frauen ist das schon kürzer als für Männer. Und danach geht es für alle steil, bergab, Talfahrt. Das Modell muss man dringend ändern in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Und wenn Ihnen ein Begriff einfällt,
was ist ja, mit bitte Dame? Schreiben. Was ist mit Dame?
Naja, das ist eben auch, ne? Die Dame, das ist, suggeriert ja ein bestimmtes Verhalten, eine Dämlichkeit auch.
Ich dachte, das sozialer Status auch ein bisschen
natürlich, traditionell. Natürlich, und das passt eben auch überhaupt nicht auf alle Frauen. Und wenn man das zu mir sagt, da, die Dame, gehen Sie mal da zur Seite. Das ist kein Begriff, mit dem ich mich positiv gesehen fühle. Und ich habe dann mal bei Google das Wort, also es gibt ja der weise Mann, der Weise, ne? Also ein positives Altersbild. Und dann habe ich mal die Weise eingegeben. Schon auch richtig geschrieben mit
wird
AI.
Gleich korrigiert, ne?
Wird sofort
Google, suchen Sie gibt, nach die
nein,
Weiße.
Nein, Google macht, fragt mich das nicht mal. Es gibt mir nur Angaben an die Art und Weise, also die Weise, die Melodie oder sowas. Mhm. Das ist so unterirdisch in dieser Gesellschaft, so überhaupt nicht vorhanden, dass nicht mal Google es ausspuckt.
Mutter Sagbar, gibt es, ich weiß nicht, sind Sie zweisprachig eigentlich groß geworden mit Urdu und Deutsch?
Ich bin zweisprachig groß geworden und hatte auch ein bisschen Englisch noch dabei.
Yeah.
Und es gibt den Begriff, ich überlege auch gerade, es gibt für Herr...
Ich höre sich schon überlegen,
also die ganze Zeit. In unserer Gesellschaft ist Altern was ganz Wertvolles, und Eltern und Großeltern werden geschätzt, sehr geschätzt, hat wahrscheinlich auch mit der Religion zu tun, mit dem Islamischen. Und da gibt es den Begriff für Herrn, ich überlege gerade, wie es für Frauen heißt. In der Tat, Zahab heißt das. Sehr wertschätzend. Und also,
das wäre dann eine ältere Dame. Eine,
nein, oder, das wäre ein Mann, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das wäre ein Mann in dem Fall.
Für Frauen,
ein weiser Herr.
Für Frauen fällt
Und für Frauen fällt es noch nicht ein.
Fällt es mir auch nicht ein, Tatsache.
Wenn ich noch mal mit reingrätschen darf, also ich weiß nicht, ob wir über Lacan schon hinausgegangen sind, dass die Frau im Grunde genommen gar nicht existiert. Und das ist wirklich sehr schändlich. Und also die Mitstreiterin bei Ihnen sagte ja selber, dass sie auch auf der Suche ist. Und ich hatte mich so ein bisschen mit dem Begriff Seniora, aber dann mit einem I, angefreundet. Und wenn der nicht schön genug ist, ich glaube, dann dürften wir doch alle auch ein bisschen suchen und nicht uns verstecken damit, weil jede und jeder wird ja älter und auch alt. Das aus einem anderen Kulturkreis, wie auch schon benannt wurde,
ich habe schon von Frauen um die 40 gehört, die sich als Gruppe selber als Mädels bezeichnen, sich selbst so bezeichnen.
Genau.
Weiß nicht, Frau Dresner, ist das, also von außen hin vermutlich
und
nicht.
Das Weib war ja früher auch ehrbarer, also ich möchte auch nicht als Weib bezeichnet werden. So. Na, wir sind auf der Suche.
Es ist allerdings, und vielleicht wir kommen noch nicht so richtig
noch zu einem Ergebnis. Ein wichtiger Punkt, das Ganze darstellt in einem Satz, der bei meinen Vorträgen so die Kernbotschaft ist.
Worte sind nicht objektiv. Ja? Jede von uns interpretiert Worte anders. Und dann heißt es oft, und oder das Wort oder, das ist doch objektiv. Ja, wenn ich es ausspreche, kann ich es auch komplett so beugen oder interpretieren. Gehen wir lieber ins Kino oder ins Restaurant? Also, ja, Worte sind nicht objektiv. Und wenn Sie sagen, für Sie zum Beispiel wäre Lady, also für jemand wäre Lady schön, ist für jemand anderen das schon wieder überhaupt nicht. Also für mich wäre Dame zum Beispiel, ich finde es sehr erhaben, also ein sehr erhabenes Wort, aber ich kann es ja gar nicht beurteilen.
Frau Dresner,
wenn wir 10 Damen so fragen,
Sie schüttelt den Kopf,
ist das wahrscheinlich.
Frau Dresner möchte nicht so genannt werden.
Nein, auf keinen Nein. Fall. Ja.
Christiane Kortlang, wäre Dame ein Begriff für Sie, den Sie annehmen würden?
Also wenn
würden?
Ich jetzt in England wäre und eine Dame...
Ja, das würde ich auch annehmen.
Aber ich glaube, da muss man berufen werden zur Dame, ne?
Dann also, muss man diesen Ritterschlag, ja. Ne? Da muss die Queen einmal Schwert auf die Schulter legen.
Es ist nicht einfach.
Anglizismen sind gar nicht so schlimm.
Es ist nicht einfach. Und wir sehen dabei natürlich auch die männerdominierte Sprachgeschichte, glaube ich, weltweit. Christiane Kortlang, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, vielen Dank Ihnen auch. Weiter gutes Suchen und Reflektieren.
Ja, danke. Dankeschön. Viele Grüße nach Berlin. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Und am Telefon ist jetzt Peter Klarus aus Wuppertal. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Da ist er, ja.
Es geht um den Wandel der deutschen Sprache. Und mir fallen Dinge ein, dass ich gar nicht so an den Wandel denke, sondern einfach die Sprache vernünftig auszusprechen. Nehmen wir als erstes Beispiel von vielen Moderatoren, die ich so schrecklich finde. Ich könnte sagen, mir drehen sich die Fußnägel rum. Die sprechen oft von einer Videoschalte. Das ist gruselig. Ein Verb substantiviert hängt immer mit einem O zusammen. Sonst könnte ich die Bibel umschreiben und sagen, das ist keine Erlösung, sondern da spricht man von einer Erlöse oder nicht Offenbarung, sondern von einer Offenbare. Also das ist ganz schrecklich, was sich da eingedeutscht hat. Das wäre so der erste Punkt. Ein paar andere Dinge lasse ich weg, die Pathologie. Der
dann nehmen wir, mal ganz kurz, greifen wir das mal auf. Ulrike Dresner hat schon sichtbar gelacht.
Ja, ich fand Ihre Ideen wunderbar. Die Erlöse klingt ja dann ganz so nach Löspulver und löslichem Kaffee. Schönes Sprachspielmaterial. Ich verstehe aber sehr gut, was Sie meinen. Und ich würde es gerne verbinden mit einem Punkt, den wir gerade eben berührt haben, als Herr Akbar gesagt hat, Wörter sind nicht objektiv. Sie sind also dann subjektiv und sie haben natürlich immer so einen Kreis um sich herum, in dem persönliche Vorlieben und auch Schönheits- oder Hässlichkeitsempfindungen sich melden. Völlig zu Recht, und das kann man dann ja auch für sich eben auch so leben. Und ich würde das Wort Videoschalte auch nicht benutzen wollen. Ich empfinde das genauso wie Sie. Trotzdem existiert es eben, und das ist, glaube ich, ein Aushandlungsprozess. Wie setzt sich sowas durch? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass manche dieser Dinge einfach auch wieder verschwinden. Vielleicht wird es nochmal durch ein anderes Wort abgelöst. Ich möchte aber noch anfügen, dass Wörter dann doch eben auch nicht nur subjektiv sind, sondern schon auch objektive Kerne haben. Das sind keine Wahrheitskerne, nämlich die sind nicht in Stein gemeißelt, aber es sind historische Kerne. Das N-Wort zum Beispiel hat so etwas. Das hat einen Kern der Beleidigung, der Herabsetzung, der Nichtachtung, der Ausbeutung. Der ist dann auch nicht wegzudiskutieren, indem ich sage, ja, aber ich empfinde es aber als ein schönes Wort und möchte es eben
benutzen. Was ist mit Moor? Ja. Gab ja eine Debatte über die Berliner Mohrenstraße, die jetzt umbenannt
genau,
wird.
Genau, genau. Ja. Und dann ist das Wort ist schwieriger.
War das richtig, sie umzubenennen?
Zu ordnen? Ich finde schon, ja. Angesichts sozusagen der Verteilung, der historischen Verteilung der Macht auf jeden Fall. Mhm.
Peter Klarus in Wuppertal, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, gut, okay.
Und wünsche schönes Wochenende.
Ja, danke.
Ja, 0800 2254 2254. Wir wollen reden über den Wandel der deutschen Sprache. Schreiben Sie uns auch gerne per E-Mail. Katja Splichal hat das getan. Sie schreibt hier, ich möchte als große Sprachfreundin und Optimistin für die tollen Beiträge der Gäste danken. Das geht an Sie, Ulrike Dresner, Murtaza Akbar.
Und gerne noch, Optimistin.
Und gerne noch drei Dinge daneben stellen. Erfährt unsere Sprache aus meiner Sicht eine herrliche Bereicherung durch die vielfältigen Möglichkeiten des Englischen. Mit Kofferworten, Bromance zum Beispiel. Als enge, liebevolle Beziehung zwischen zwei Männern, Brother und Romance. Bromance verwendet man gar nicht so oft, aber Herr Akbar, Sie sind gerade darauf angesprungen. Also schöner
ja,
Begriff.
Ja, sehr lässig. Also toller Beitrag.
Ja, das sind auch so Wörter, die, es wird ja oft über Social Media, haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, über soziale Medien. Und soziale Medien, das ist ja ein Quell der Kreativität. Was da ständig für Wörter erfunden, kreiert werden.
Da kommt der Sprachoptimist wieder durch.
Ja, das ist so wundervoll. Twitter und alle sagen immer, es gibt dieses Hass, Hate Speech. Es gibt aber so viele schöne Kreationen. Und jetzt in diesem Moment schreibt irgendeiner auf WhatsApp, Facebook, Instagram, wo auch immer, ein neues Wort kreiert er. Und vielleicht, ja, vielleicht findet dieses Wort irgendwann mal einen Eingang in unseren Wortschatz oder ist es in ein paar Wochen weg?
Sie hat noch weitere Beispiele. Meine Auszubildenden, schreibt sie hier, sagen zueinander, chill mal deine Bass, Bro. Und das höre ich von meiner Tochter auch zuweilen. Dann Punkt 3, warum machen uns Croissants und Champagner weniger Angst als Downloaden und WTF, also what the fuck?
Ja. Gute Frage.
Ja. Ja, genau. Nur weil wir damit aufgewachsen sind vielleicht und es einfach gewöhnt sind. Und ich glaube, das sollten wir auch mit besprechen und mit veranschlagen. Es gibt einen großen Gewöhnungsfaktor in Sprache, in sprachlichen Konventionen. Und es ist natürlich immer eine Frage, wie man überhaupt etwas wie Stimme, wie zum Beispiel eben verbale Kommunikation, wie einst die Telefonkommunikation, in der die Stimme ja ganz viel Emotionalität getragen hat, wie man sowas eben umsetzt in Schrift. Das ist eigentlich der Punkt, der mich interessiert. An diesen ganzen neuen Medien und den Sprachfragen, wie eben auch Mittel erfunden werden, um das, was die Stimme, die gesprochene Stimme transportieren würde, mit zu transportieren und einfach auch sicherzustellen, dass jemand Komik zum Beispiel versteht. Deswegen sind die Emojis manchmal schon auch wesentlich oder wichtige Mittel, zumindest wenn man nur wenig Zeit hat, um was zu tippen oder sich kurz fassen muss.
Ja, da habe ich ein gutes Beispiel. Ja. Nach einem Vortrag, wenn ein Vortrag richtig toll war und meine Frau schreibt danach immer mir eine kurze Meldung, wie war es, und ich schicke ihr immer mein Lieblings-Emoji, der kleine Emoji mit der Sonnenbrille, da weiß sie Bescheid.
Ja, den liebe ich auch.
Und sie weiß Bescheid.
Den liebe ich auch.
Genau.
Der mit der Sonnenbrille ist einer meiner Lieblings-Emojis. Und natürlich Ironie in sozialen Medien und auch in der Kommunikation über WhatsApp ist ja schwierig. Ne? Und dann hängt man oft, um sicher zu gehen, tatsächlich noch ein Smiley mit hinten dran.
Ja.
Warum ist Ironie so schwierig?
Also das ist auch eine interessante Geschichte. Vielleicht wird auch oft gefragt, ihr habt jetzt tatsächlich für einen DAX-Konzern ein Seminar gegeben, wie wir wertschätzend E-Mail schreiben. Und wie viele Emojis schreiben wir denn da rein? Wie viele sind denn erlaubt?
Und das Ironie, und gut, machen, kann man Ironie zwei, nutzen zum Beispiel.
Ja. Ja, aber auch nicht zu viele. Und
ja, Ironie funktioniert eben nur, wenn man einen Vordergrund und einen Hintergrund hat. Wenn ich etwas ironisch meine, dann muss ich sozusagen eine Norm haben, auf die ich mich beziehe und von der ich mich absetze. Und wenn man aber nur drei Wörter schreiben kann, dann kann ich das nicht aufbauen. Also brauche ich ein Zeichen, das das setzt. Ich benutze Emojis in E-Mails nicht, weil dann schreibe ich halt zwei, drei Sätze mehr und dann ist das deutlich. Aber bei WhatsApp doch unbedingt, einfach auch Beleidigungen zu vermeiden. Und wir müssen uns ja auch klar machen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich nehme an, nicht anders als mir. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, irgendwie so einen Jahreskoeffizienten. Ich schreibe jeden Tag 20 E-Mails. Ich weiß nicht, wie viele WhatsApp-Nachrichten. Das ist einfach so viel mehr an Kommunikation, an schriftlicher Kommunikation als früher. Und die muss einfach auf den Punkt sein, die muss kurz sein. Und um die emotionale Botschaft dann nochmal zu verpacken und abzusichern, wo viele Leute mitlesen, oft in E-Mails, also man schreibt eine Rundmail, und die auf ganz unterschiedlichen Kommunikationsständen auch sind, da habe ich ja natürlich als Schreibender ein Kommunikationsproblem.
Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Jürgen Bach aus Neustrelitz ruft an. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Jürgen Bach. Ich bin Gärtner, selbstständig, habe Abitur, aber ich höre sehr gerne DLF im Auto, weil Sie wissen, dass als Selbstständiger in Berlin auf der Autobahn, ich arbeite also nur in Berlin, da hält man es nicht aus. Also höre ich immer DLF, DLF Kultur, weil dieser ganze Blödsinn mit dem Musik-Tralala ich nicht abhaben kann. Ich habe eine Frage, und zwar, das dauert immer lange, bis man durchkommt. Da kam gerade farbig wäre, ich benutze das mal als Fremdwort, pejorativ besetzt. Kennen Sie die?
Also eine farbige Person, ja.
Ja, dann habe ich aber die Begrifflichkeit POC. Kennen Sie das, die Abkürzung?
People of Color oder Person of Color, ne?
Genau, ich hatte ein bisschen Englisch. Ja. Was heißt Color? Die Farbe.
Ja.
Das heißt also Menschen mit...
Dann reiche ich das mal weiter an Murtaza Akbar.
Ja,
mit dieser Begrifflichkeit.
Ja, das ist eine hochinteressante Frage. Farbe wollte ich schon sagen. Wenn man mich farbiger nennt, ich bin jetzt braun, ist das für mich vollkommen okay. Aber ich habe mehrere Anglizismus. Ich habe mehrere Freunde, die sind schwarz.
und die empfinden es als Beleidigung, die möchten nicht farbiger genannt werden. Und Sie sehen, deswegen gibt es dieses POC, und das ich persönlich mich nicht identifizieren. Also das ist, finde ich, sehr kalt, ja, sehr kalt, überhaupt nicht menschlich. Und insofern, ja, die schwarzen Freunde von mir möchten Schwarze genannt werden. Ja. Hm. Wobei, Weiße werden ja hier auch nicht Weiße genannt, aber bei uns in der Heimat werden Weiße, beziehungsweise in der Heimat Pakistan, Indien, werden Weiße weiß genannt. Also schwierige Frage, aber mit den People of Different Colors oder Colors kann ich mich überhaupt nicht anfreunden, ich persönlich.
Ich glaube, ich habe schon eine Antwort für Herrn Bach, woher dieser Unterschied kommt, weil Sie haben ja vollkommen recht, Herr Bach, das ist semantisch das Gleiche. Man ist ja aber dazu übergegangen zu sagen, dass eben Menschen nicht diskriminierend bezeichnet werden sollen, von denen, die vielleicht die Macht eher in Händen hatten oder immer noch halten, sondern dass man Gruppen von Menschen danach fragt, wie sie sich selbst nennen. Und daher kommt dieses Wort People of Color. Es ist natürlich importiert aus dem angloamerikanischen Diskurs. Ja. Und das ist der Unterschied, den ich sozusagen, wenn ich selbst farbig oder eine farbige Person sage, würde ich nicht tun. Ich würde dann zu diesen People of Color übergehen. Ich empfinde es aber so ähnlich wie Herr Akbar. Und ich habe selbst in meinem Alltagsleben mit dieser Frage aufgrund der Familienstruktur auch immer wieder zu tun und denke gerade darüber nach, ob wir nicht einfach ganz andere Begriffe einführen sollten. Weil eigentlich haben wir so ähnlich wie bei dem Problem mit, wie bezeichnet man ältere Frauen. Wir haben da keine Wörter, die neutral oder aus dem Deutschen heraus sozusagen benutzbar wären. Und da die große Gemeinschaft sozusagen, die Lingua Franca, wie vorhin auch betont wurde, eben das Englische ist, nimmt man jetzt dieses POC.
Jürgen Bach in der Strelitz, vielen Dank für den Anruf und viele Grüße.
Ja.
Jetzt ist er weg. Herr Bach, falls Sie uns noch hören, schönes Wochenende wünsche ich auf jeden Fall. Ja, gleich hier bei uns die Lesart. Und das war schon unser Gespräch in diesen zwei Stunden, wo wir versucht haben zu ergründen, wie viel Erneuerung die deutsche Sprache braucht. Ulrike Dresner war bei uns, Schriftstellerin und Leiterin des Leipziger Literaturinstituts. Vielen Dank für die Zeit.
Ich bedanke mich sehr für die Fragen und die interessante Diskussion. Ich liebe es, über Sprache nachzudenken. Es war schön, das heute gemeinsam zu tun.
Und Murtaza Akbar, Kommunikationstrainer aus Neu-Isenburg. Vielen Dank auch für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen auch. Hat viel Spaß gemacht. Wir hätten den ganzen Tag weitersprechen können. Herzlichen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer. Tolle Beiträge.
Mir ebenso. Schönes Wochenende allerseits.